herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Ich heiße Jörg Leumel, bin freier Journalist und biete mit diesem Magazin so seit November 2021 Alternative an zum Reichweitenjournalismus. Denn bei mir geht es auch um Videospiele und Brettspiele, aber eben nicht für die Klicks, sondern für die Spielkultur. Ich arbeite alleine und verzichte komplett auf Werbung sowie über KI erstellte Inhalte. Und all das ist natürlich nur möglich, weil mich da draußen viele tolle Leute mit einem Abo bei Steady unterstützen. Schaut doch mal rein und guckt mal, ob für euch was dabei ist. Jetzt geht es auch schon los mit dem heutigen Thema und das ist, wenn man so möchte, brandaktuell. Und zwar geht es um Saros, das exklusive PlayStation 5 veröffentlichte Spiel von Hausmark. Und da freue ich mich richtig, dass ich den Ben heute vors Mikro bekommen habe, denn wir haben damals in der Redaktion schon immer sehr, sehr viel über dieses Studio und die Arcade-Action gesprochen. Hallo!
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass das heute wieder funktioniert, weil wir hatten ja tatsächlich, zum einen sind wir große Fans so einer Arcade-Action, wir sind Fans von Hausmark, wir hatten Returnal gefeiert und wir hatten uns ja schon im Vorfeld abgesprochen, dass wir was zu Saros gern machen würden. Und ich finde es schön, dass das Spiel so geworden ist, dass es da viel und viel Gutes drüber zu sagen gibt. Von daher mal schauen, was wir da alles finden.
Richtig, das freut mich auch. Wir gehen ein bisschen chronologisch vor, sprechen also am Anfang über das finnische Studio, kommen dann irgendwann zu Returnal, das man natürlich erwähnen muss. Und dann geht es ausführlicher um Saros und darum, wie es uns gefallen hat. Ja, Ben, wenn du an Hausmark denkst, ne? Dieses älteste finnische Studio tatsächlich. Was fällt dir da als erstes ein?
Boah, als erstes? Krasse Frage. Wahrscheinlich, ich glaube, am ehesten habe ich dann im Blick die PS4-Zeit mit, wie hieß das erste, was sie PS4 gemacht hatten? Jetzt fällt mir der Name gerade
nicht ein. Superstar, das HD war PlayStation 3.
Das war PlayStation 3.
Wahrscheinlich Super Stardust Ultra?
Nein, Resogun.
Ah, Resogun, ja.
Resogun, ja. Das fällt mir ein, Nex Machina fällt mir ein und dann Returnal. Das sind so die Sachen, die ich momentan quasi, also oder vor Saros am präsentesten hatte. Ich war zu Amiga-Zeiten noch nicht mit Hausmarke unterwegs.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch meine erste Erinnerung auf dem Amiga. Denn da erschien 1993 Stardust und ein Jahr später schon Super Stardust. Und damals hieß das Team noch nicht Hausmarke, sondern Bloodhouse. Und dann gab es eine Fusion von zwei finnischen Entwicklern, und zwar zwischen Bloodhouse und Terramarke. Und da haben die sich einfach gedacht, wir nehmen die beiden letzten Teile des Namens und machen daraus eben Hausmarke. Und die veröffentlichten dann 1996 auf dem PC unter anderem Super Stardust. Dann starteten sie ihre Karriere, ne? Vor allem im Bereich der Arcade-Action.
Ja, das ist das, was sie ausgezeichnet hat am meisten. Ich glaube, mit Super Stardust hatten sie ja auch, das kam zu einer Zeit, in der die kleinen Arcade-Spiele zum Download so quasi aus dem Boden geschossen sind, weil die auf einmal eine Plattform hatten, auf der sie sich verbreiten konnten, also der Online-Vertrieb. Und da war Super Stardust, das ist da eins der Dinger, die gut reingefetzt haben. Und ich glaube, das hat ihnen dann damit haben sie einen Fuß in die Tür bekommen für diese Art Spielen.
Und für alle, die das jetzt nicht so auf der Uhr haben, das ist ein Shoot'em'up, ein multidirektionaler Shooter. Man kann also in alle Richtungen schießen und ballern. Und der gehört auch für viele ja schon in die Top 50 der besten Amiga-Spiele. Aber wie gesagt, dieses Kapitel war dann erstmal beendet im Jahr 1996, als sich die Finnen vor allem auf dem PC und unter Windows dann Namen machten, auch nicht nur mit Arcade-Action, es gab sogar mal ein Snowboarding oder sogar zwei für Infogramm. Sony, das erste für Sony war tatsächlich Super Stardust HD 2007 für die PlayStation 3. Gleichzeitig hat man aber auch ein Jahr später für Activision zum Beispiel ein Golfspiel gemacht, Golf Teed Up für die 360.
Das ist von Hausmark.
Okay. Ja, weil ich weiß, dass du Golf ganz gerne spielst digital. Kanntest du das?
Nee, kannte ich nicht, krass. Hatte ich tatsächlich null auf der Uhr gehabt. Und damals war ich auch noch nicht so groß drin in den Golfspielen.
Ich sag mal so, die Verbindung zwischen den Finnen und Sony, die wurde dann schon immer stärker, denn die haben dann auch für die PlayStation Portal eben dieses Super Stardust gemacht. Dann haben sie Detonation gemacht 2010 für die PS3. Trotzdem gab es zwischendurch auch immer wieder Aufträge anderer Publisher. Und dazu gehörte zum Beispiel 2011 Outland für Ubisoft. Ich habe das richtig gefeiert, weil die in diesem Plattformer dieses duale Prinzip von Ikaruga, dieses Farbenprinzip, interpretiert haben. Ich glaube, ich habe dem sogar den höchsten Award gegeben. Und hinterher meinte irgendjemand aus der Ubisoft PR, dass es sich trotzdem schlecht verkauft hat.
Verdammt, ja.
Ihr merkt ja schon, da sind so viele Spiele gewesen, die ich zum Beispiel auch damit verbinde. Und sie blieben dann Anfang der 2010er eben diesem Shoot'em-up auch treu. Also es erschien noch mal ein Super Stardust Delta. Und dann geht's los mit Resogun 2013 für PS3 und PS4 für Sony. Das war auch ein tolles Spiel, ne?
Resogun war wirklich fett. Damit hatten sie ja. Also warum Super Stardust und die Zeit ab PlayStation 3 auf PlayStation 4 so, wie ich finde, prägnant waren. Das waren fast alles Zwei-Stick-Shooter oder ähnlich angelegte Sachen. Nicht komplett alles, die haben auch anderes gemacht, aber deshalb wurde so ein bisschen das zum Markenzeichen. Und genau, Resogun war auch so eins. Und da haben sie ja vor allem ein Partikelfest gefeiert, was echt Spaß gemacht hat.
Ja, also das hat richtig Spaß gemacht und ich habe mich immer riesig gefreut und mich so richtig reingekniet. Ich meine, wir haben sogar auch immer unsere Highscores verglichen, obwohl ich da nicht so oft eine Chance hatte gegen dich.
Das weiß ich, kann aber sein. Ja, irgendwas war da.
Das waren schon sehr prägende Spiele. Das ging in den Folgejahren für Sony auch so weiter. Also es erschien dann auch in Alienation 2016 für PS4. Und dann zeitgleich 2017 ein Metafall für PS4 und ein Nex Machina für PC und PS4. Und die beiden hast du wahrscheinlich auch noch in prägnanter Erinnerung.
Die habe ich in guter Erinnerung, ja. Metafall war nicht ganz so meins, weil ich diese Art Plattformer jetzt nicht so ins Herz geschlossen habe wie viele andere, aber es war trotzdem ein cooler. Am meisten hat mich damals Nex Machina tatsächlich gerockt. Also von den beiden hat mich das wirklich sehr gerockt. Erstens, es war ja ein von Hausmark selbst vertriebenes Spiel. Das war nicht über Sony.
Richtig.
Deshalb kam, ich nehme an, dass es deshalb auch auf PC kam. Da habe ich zum größten Teil gespielt. Und das war so ein bisschen, also für mich war das, da kamen ganz viele Sachen, die in den Jahren zuvor eingeführt hatten an Mechaniken. Die waren da sehr verdichtet und sehr viele davon drin. Das war ein relativ komplexer Shooter, trotzdem einfach zu spielen. Das war so ein bisschen, das war so der Abschluss und der Höhepunkt dieser Art Arcade-Shooter, die Hausmark gemacht hatte, fand ich jedenfalls.
Ja, fand ich auch. Und auch auf der technologischen Ebene haben die Finnen ja immer abgeliefert in diesem Bereich und sind für mich eigentlich die Meister der Explosion im Kleinen als auch auf dem großen Bildschirm. Und Nex Machina wurde damals von einer Game Engine betrieben, die Voxel inszeniert hat. Und die Erfahrung, da haben sie schon gesammelt in Resogun. Also diese Voxel-Technik fand ich sowieso immer cool. Die war jetzt nicht so en vogue bei anderen Entwicklern, aber die Finnen haben da wirklich alles rausgeholt und haben in Nex Machina im Grunde ihre ganze technische und spielmechanische Expertise dann aufblitzen lassen. Also ja. Ich fand das auch wahnsinnig gut.
Ja, wobei mir einfällt, was für mich auch ein typisches Zeichen eines Hausmarkspiels ist, dass die sahen wirklich alle fantastisch aus, für ihre Zeit vor allem. Man muss aber auch sagen, dass im Zweifelsfall sieht ein Hausmarkspiel einfach eine Ecke geiler aus und ist dafür ein Tick schlechter lesbar in der Action. Das habe ich immer so empfunden. Manchmal geht es so weit her, dass man nicht ganz sieht, was eigentlich gerade abgeht. Aber dafür fetzt halt der ganze Bildschirm so.
Ja, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass innerhalb dieser reinen Shoot-em-up-Historie, und die ging ja dann von dem Multidirektionalen bis hin zum seitwärts scrollenden, also die haben da schon experimentiert, auch mit den Perspektiven, dass sie da auch über die Jahre hinweg immer einen Ticken Hardcore, also immer einen Ticken härter geworden sind, was den Anspruch und auch die Komplexität angeht. Nicht bei allen Spielen, aber wenn ich da jetzt an Stardust und Super Stardust denke, wo er so, das war auch schnell und explosiv und alles ging in Flammen auf und du musstest super schnell reagieren, aber sie haben die Mechaniken dann immer anspruchsvoller gestaltet, ne? Auch die kleinen Leisten, die da noch eine Rolle spielten. Also es ging nicht mehr darum, dass du nur die Smart Bomb zündest, sondern dass du eben auch dein Adrenalin aufbaust und so weiter, ne?
Ja, eindeutig. Da war Resogun für mich schon ein großer Schritt. Ich muss zugeben, ich habe die Dead Nation und Alien Nation so kurz gespielt, dass ich dazu wenig sagen kann. Aber ich weiß, ich erinnere mich noch gut dran, Super Stardust HD, genau wie du es sagst, das war im Wesentlichen, hat das halt immer noch stark an Geometry Wars erinnert, was damals so ein bisschen quasi Vorlage war. Und Resogun hatte aber dann ganz viele Mechaniken tatsächlich drin. Du konntest noch Bonusziele erreichen, die Menschen retten, die da gefangen waren teilweise. Du musstest es, die machen konntest, aber also es wurde, wie du meinst, es wurde komplexer. War natürlich auch spannender und fordernder dadurch. Das haben sie, glaube ich, auch, sie haben Schwierigkeitsgrade eingeführt. Hatten sie die, die hatten sie, glaube ich, schon immer drin.
Ja, das gab es. Und was die Schwierigkeit angeht, hat auch schon Dead Nation eine Duftmarke hinterlassen. Das kam ja vor Resogun, Ex Machina und Co. schon 2010. Das ist so ein Zombie-Gemetzel, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber du musst da wirklich auch auf jeden Schuss achten. Es ist nicht so, dass du sofort gestorben bist, aber der Anspruch war da schon richtig, richtig hoch auch. Mhm. Also von daher haben die Finnen in einer relativ vielseitigen Palette innerhalb dieser Arcade-Action über Jahre abgeliefert. Aber das klingt jetzt alles so euphorisch, als würden wir hier über die Stars innerhalb dieses Genres sprechen. Und das waren sie vielleicht auf der inhaltlichen Ebene für uns beide. Allerdings haben sich diese Spiele nicht wirklich toll verkauft. Soll heißen, die Finnen konnten nicht mehr davon leben, obwohl die Veröffentlichungs-, der Rhythmus, der war schon gut. Also 2010 Dead Nation, 2011 Outland, 2012 Super Stardust Delta, 2013 Resogun und so weiter und so weiter. Aber das hat nicht gereicht. Und obwohl das Studio, ich glaube Ende 1997 hatten sie unter 20 Mitarbeiter. Aber im Februar 2014 hatten sie schon über 50. Und da sind wir genau in dieser Zeit. Resogun, sie arbeiten gerade an Alien Nation. Also 50 Mitarbeiter liefern aus unserer Perspektive tolle Arcade-Action ab, aber die verkauft sich einfach zu schlecht.
Ja, das war echt ein Problem, unter dem sie offenbar sehr gelitten haben. Gerade Ex Machina, laut Studioaussage, hat sich offenbar schlecht verkauft. Und dann kam ja der berühmte Artikel, die bekannte Aussage, dass Hausmarke gesagt hat, dass Arcade tot ist.
Ja, das hat mich so schlimm getroffen damals,
ja.
Weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt ein weiteres Studio versucht, sich deshalb dem Massenmarkt zuzuwenden und auch noch das Genre zu verlassen. Und aber genau so ist es gelaufen. Dahin wollten die Finnen segeln. Als sich ihre klassischen Shoot'em-ups nicht mehr gut genug verkauften, wählte Housemarque 2017 mit Storm Divers den scheinbar lukrativen Battle Royale-Kurs und wir haben alle die Köpfe geschüttelt und gedacht, ach du Schande.
Ja, naja, vor allem nach den ersten Spielszenen, die sie veröffentlicht hatten, die sahen nicht besonders prickelnd aus. Das war ein Irgendwas-Shooter, der hatte, also stilistisch fand ich den öde und auch sonst war da wenig.
Ja, das Feedback war auch eine Mischung aus tatsächlich Trauer bei den langjährigen Fans und natürlich auch einer gewissen Empörung oder ja, eigentlich schon Resignation eher, würde ich sagen, weil die Leute dachten, meine Güte, wenn die jetzt auch noch so einen Scheiß machen, was soll das denn alles werden?
Damals war ja noch gar nicht der Groll gegen diese Art Spiele groß da, gell? Aber es hat nur einem einfach wenigen Leuten oder eigentlich niemandem weiter genau dieses Spiel besonders gefallen gehabt. Und ich bin mir sicher, Housemarque war da mich auch nicht besonders glücklich. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist ja so, dass es dann, ich sag mal, sie haben auf das Feedback natürlich aufgenommen. Sie waren zu der Zeit natürlich auch noch kein Sony-Studio, haben natürlich für Sony entwickelt. Also die Bande zwischen den beiden war schon stark. Und wenn man sich jetzt mal die Geschichte von Sony anschaut, was die eigentlich auch geplant haben, was die machen wollten mit Live-Service-Games und dass damals auch noch Jim Ryan in Charge war, dann ist dieses Storm Divers, klingt jetzt rückwirkend betrachtet fast so wie etwas, okay, vielleicht machen sie das dann für Sony und werden gekauft. Das ist natürlich Unsinn, denn die Idee dazu entstand im Studio selbst. Man hat sich eben gefragt, was verkauft sich da draußen gut? Was können wir? Ja, und dann wollte man auch Battle Royale anbieten. Aber Gott sei Dank, wie du schon angedeutet hast, das Feedback, die Rufe der Fans, die wurden gehört und das Projekt wurde tatsächlich eingestellt. Und das hat mich richtig gefreut. Und jetzt kommen wir zu, ja, wie soll ich sagen, zu so einer Art Wiedergeburt. Denn wie du schon richtig sagtest, hat Housemarque selber gesagt, Arcade ist tot.
Ja, und dann waren sie einen der coolsten Arcade-Knaller der letzten Jahre.
Ja, und das unter dem langjährigen Game Director Harry Krüger. Bieten sie auf einmal eine Perspektive und vermischen die Arcade-Action von damals mit einem, sage ich mal, mit einer moderneren Kulisse und auch mit einem Storytelling, was sie vorher natürlich noch nie so in ihren Spielen drin hatten. Und Returnal beamt das kleine Studio dann 2021, also 4 Jahre, nachdem man Stormdivers ankündigte und dann in die Mottenkiste verschob, für mich zumindest auf das höchste Niveau der Action-Unterhaltung.
Absolut. Und man darf, also es ist halt krass, ne? Sie haben ja auch die Perspektive gewechselt, was viel mehr ist, als es vielleicht klingt. Also einen Top-Down-Shooter zu machen, ist was ganz anderes als einen Third-Person-Shooter. Und sie haben es so grandios mit Returnal hinbekommen. Ich sag mal, klassische Third-Person-Action, nach der es auf den ersten Blick aussieht, mit diesen Arcade-Tugenden quasi, diesem schnellen, knackigen, präzisen Spiel, in dem die Bewegung eine große Rolle spielt, zu verbinden. Das war ein riesiger Schritt, den sie gegangen sind für sich und für die Spielewelt. Und wie du schon sagst, auch das Ganze drumherum, die Erzählung und das Artdesign, meine Fresse, das war geil.
Das hat mich auch deshalb so gefreut, weil ich das bei aller Liebe zu dem, was sie bisher gemacht hatten, dem Studio so gar nicht zugetraut hätte. Hm. Und das war ein unerwarteter Erfolg 2021, ebnete den Weg für einen Neuanfang, und zwar auch im unternehmerischen Sinn. Denn 2021 gehörte man dann auch zu den PlayStation-Studios. Und dass sich Sony entschieden hat, die Finnen zu kaufen und in die Studiofamilie mit aufzunehmen, liegt sicherlich auch daran, dass man zum einen die langjährige Erfahrung mit ihnen hatte und wusste, auf was man sich einlässt. Und zum anderen auch am zumindest initialen Verkaufserfolg von Returnal, dass sich dann, ich glaube, im ersten Jahr über 500.000 oder 600.000 Mal verkauft hat. Allerdings, bei all der Freude, die man da auch hatte, das Team wurde dann auch größer. Und innerhalb der Welt der PlayStation Exclusives war das jetzt immer noch eine Nische und kein Riesenerfolg. Und ich glaube, Returnal hat sich bis heute unter 2 Millionen Mal verkauft. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn wir gleich über Saros sprechen. Das sind Peanuts eigentlich für das, was da letztlich an Produktionskosten reingeht und auch für die Größe des Studios. Denn die sind ja auch umgezogen innerhalb von Helsinki, auf einmal ein Riesenbüro, 3000 Quadratmeter. Mittlerweile haben sie 110 Mitarbeiter, also haben sich mehr als verdoppelt. Und einerseits habe ich mich gefreut, dass Returnal so ein Erfolg war. Vor allem qualitativ, auch so ein Neuanfang. Andererseits hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es hoffentlich in der Partnerschaft mit Sony, dass sie hoffentlich auch so weitermachen dürfen und dass sie nicht eben in diesen, ich habe es erwähnt, in diese Live-Service-Schiene mit reingedrängt werden. Das wurden sie Gott sei Dank nicht, und da klopfe ich dreimal auf Holz.
Ja, ich muss zugeben, die Befürchtung hatte ich in dem Fall nicht, weil sie es bei Returnal für mein Empfinden nicht angeboten hätte. Mhm. Aber ja, klar, ist tatsächlich gar nicht passiert. Und inzwischen wird Sony auch sehr, sehr froh sein, dass das so ist. Es ist ja auch so, dass Returnal gehört. Ich finde, Sony hat da die absolut richtige Entscheidung getroffen, denn so gut die Arcade-Action, also die frühere Arcade-Action von Housemarque ist oder war, Returnal ist wirklich eins dieser Spiele, die als prägnantes, auch einzigartiges Erlebnis für Solisten hervorsticht in der Spielewelt, so wie das viele Sony-Spiele oder Sony-Serien tatsächlich tun. Also das passt echt perfekt in deren Line-Up, finde ich.
Und ich würde ihm auch das Prädikat außergewöhnlich vergeben. Ich habe damals nicht die allerhöchste Wertung gezückt. Also ich glaube, wir hatten ja dieses, wie heißt das, 100%-System. Ja. Ich hab ihm 88 gegeben. Ich war aber hellauf begeistert, und das war mit Abstand mein Spiel des Jahres 2021. Trotz der Tatsache, dass es vielleicht im Storytelling auch seine Schwächen hatte. Jetzt darf man nicht vergessen, Housemarque hat sowas vorher noch nie gemacht. Und der Harry Krüger, der Chefentwickler war, der sagte, dass sie früher zwar experimentiert haben mit solchen Themen und rumgespielt haben im Hintergrund, doch dass sie sich damit Returnal endlich an eine deutlich dunklere und rätselhaftere Story wagen konnten. Die hatten sie schon lange, bevor sie von Sony gekauft worden sind, konzipiert. Also Returnal lag auf dem Tisch als Idee innerhalb des Studios. Man hat sich wahrscheinlich nur nicht sofort daran getraut, aber dann mit dem Feedback auch über Stormdivers und über die Entrüstung der Fans sich gedacht, hey, versuchen wir es mal. Versuchen wir doch, diese beiden Welten zu verbinden und dem Ganzen auch so einen Science-Fiction-Horror-Touch zu geben, der ja ohnehin in Finnland irgendwie sehr en vogue ist, wenn ich jetzt mal an die Kollegen von Remedy denke und Alan Wake.
Oh, ja, stimmt.
Returnal hat funktioniert, war ein Überraschungserfolg, hat uns beide sehr begeistert. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem, was für viele sowas, ja, ist wie Nachfolger im Geiste. Aber das ist eben kein Returnal 2. Und ich glaube, daran werden wir im Laufe des Gesprächs noch mal erinnern, warum das wahrscheinlich so ist. Jetzt darf man nicht vergessen, dass der Harry Krüger, der verantwortlich war für Returnal, der hat das Studio dann 2024 verlassen, aber der hat auch noch mitgearbeitet am Konzept von Saros und hat dann dem Creative Director Gregory Loudon und auch dem Luke Malding, der schon die Story zu Returnal konzipierte, das Ruder übergeben und ein Studio, das so richtig viel Freude macht.
Weißt du eigentlich, warum der Harry Krüger das Studio verlassen hat?
Der war ja 14 Jahre da.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch sowas ist wie einfach genug von allem. Bevor ich aber jetzt spekuliere, ich weiß aus seinen Erzählungen, aus den Interviews, dass eben Saros auch noch zu seinem Vermächtnis gehört. Also das war, wenn man so möchte, auch eine gewisse Staffelübergabe innerhalb des Studios. Und man wusste, in welche Richtung das gehen soll. Es gab nicht, wie das sonst so ist, eine Art von Umbruch oder kreative Änderung. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass Saros natürlich dann schon komplett in Kooperation mit Sony entstanden ist. Und wenn man den Abspann laufen lässt, dann sieht man, wie viele kleinere Studios, kleinere Abteilungen da auch mitgearbeitet haben. Also Nixes Software aus Utrecht war dabei, also für Grafik und Animation meines Wissens. Dann im Bereich Akustik, Musik hat das Creative Studio mitgearbeitet. Also Sony hat dieses Saros auch auf der Ebene der Produktionsqualität in eine ganz andere Dimension gebeamt, als es noch Returnal war tatsächlich. Und ich denke, das ist dann jetzt auch so der Auftakt für uns, um mal über dieses Saros zu sprechen, Ben.
Das ist eine gute Idee. Ja, wo fangen wir denn an? Meine Güte, es gibt so viele Dinge. Es ist wirklich Es stimmt, es ist kein Returnal 2, aber man merkt auch, dass es ein geistiger Nachfolger ist. Es hat so viele Ähnlichkeiten in dem, wo es letztlich als spielmechanisch oder von der Art Action, die es inszeniert hin will, wie es sich anfühlt, eben ein schneller, rasanter Arcade-Shooter mit einer spielerischen Tiefe, die viele, viele Sachen aus dieser präzisen Arcade-Action zieht. Ich meine schon, dass ich das da gesehen habe.
Ja, es baut auf jeden Fall auf dem Fundament auf. Du hast erneut futuristische Action in Schultersicht. Du hast erneut die Mechaniken, die du so kennst, eben auch aus Returnal. Du musst dich ähnlich bewegen in hinsichtlich der Hand-Auge-Koordination. Du hast natürlich explosive Action und Arcade-Flair ohne Ende, wenn der ganze Bildschirm geflutet wird, in hypnotischen Explosionskaskaden teilweise.
Ja.
Und du hast on top erneut, wie sage ich jetzt mal ganz platt, mysteriöses Storytelling, das sich eher dem Unheimlichen der Science-Fiction zuwendet.
Ja.
Das ist alles drin. Andererseits bemerkt man auch so viele Unterschiede, dass ich sagen würde, man erkennt hier deutlich, dass es ein Neuanfang sein soll für eine Reihe, die noch ein bisschen anderen Flow bekommt als Returnal. Also da sehe ich schon auch so ein bisschen Unterschiede, nicht zuletzt natürlich, was den Anspruch und die Schwierigkeit angeht. Da können wir vielleicht am Ende auch nochmal drüber sprechen.
Das ist ein großes Thema, ja.
Warum das aktuell auch so heiß diskutiert wird. Aber bevor wir das tun, gehen wir doch mal ein bisschen näher ran an dieses Spiel und auf diesen Planeten Carcosa. Hat dich eigentlich der Mythos drumherum interessiert, warum das Carcosa heißt, was da der König in Gelb soll und warum da Dämonen irgendwie auftauchen wie in Doom?
Also das Externe drumherum. Ich weiß ja, dass es den König in Gelb gibt, also als literarische Inspiration. Ich habe übrigens das Buch gekauft.
Ah, schön.
Ich hab's noch nicht vollständig gelesen, aber habe reingelesen, ist cool. Aber das war jetzt nichts, was ich mit dem Spiel verbunden hatte. So wie ich das Spiel wahrgenommen habe, also ich habe das Spiel auf zwei Ebenen so ein bisschen wahrgenommen, was das angeht. Zum einen fand ich, was sie halt wieder haben, ist, ich muss einen Tick dafür ausholen, was sie wieder haben, mit wieder meine ich, weil es in Returnal schon so war, ist eine Welt, die geheimnisvoll ist, die von ihrer Gestaltung her interessant und faszinierend und mysteriös ist, sagte ich ja schon, und was die aber auch in einer Art und Weise mit der Geschichte des Protagonisten, damals der Protagonistin, verbunden ist, die es irgendwie zu ergründen gibt. Also man merkt, da ist irgendwas, da ist ein Zusammenhang, da passiert was mit dem mit der Person, die man spielt dort. Und das hat mich bei Saras ähnlich reingezogen wie in Returnal. Also diese geheimnisvolle, fantastische, schöne, gruselige Science-Fiction-Welt. Das war, ja, also dieses, also als Szenario quasi, fand ich es faszinierend, ja.
Der Unterschied ist vielleicht im Storytelling, dass Returnal noch wesentlich fragmentierter erzählt war. Da war das Mysterium, wenn man so möchte, länger undurchschaubar. Und man hatte natürlich auch nicht so viele Anhaltspunkte, weil es eben diese Kommunikationsebenen nicht gab, die jetzt der Held von Saros hat.
Ja.
Da geht es ja darum, dass Arjun Devrage, der sogenannte Soltari-Vollstrecker, im Auftrag einer Firma zusammen mit einem Team auf einen Planeten düst, um im Auftrag einer Rettungsmission zu schauen, was denn da schiefläuft, weil die haben keinen Kontakt mehr mit den Siedlern und Kolonisten. Und für die Firma ist natürlich relevant, dass da das sogenannte Lucenid abgebaut wird, eine unfassbar starke Energiequelle. Da reicht ein kleines bisschen aus, um eine ganze Stadt irgendwie zu versorgen mit Energie. Jedenfalls verspricht Billionenumsätze, das ist ohnehin das größte Unternehmen der Galaxie. Und Arjun Devrage gehört eben zu dieser Expedition, die gucken soll, warum es keinen Kontakt mehr gibt, warum sich niemand meldet. Und der Unterschied zu Returnal ist, dass das auf den ersten Blick eigentlich recht klar ist, was da so passiert. Und dass es da so viele Ansprechpartner gibt, sprich Nebencharaktere, die es so in Returnal nicht gab, das wesentlich einsamer anfing, sage ich mal, mit dem Absturz, mit der Heldin, die sich erstmal zurechtfinden muss. Andererseits knüpfen sie auch wieder an diese Verwirrung an. Denn Arjun startet das Spiel, wacht auf in so einer Art Brunnen, weiß gar nicht, was los ist, und alle fragen ihn, wo er war. Und er sagt noch, hey, ich war doch nur ein paar Stunden weg. Nee, du warst ein paar Tage weg und seitdem ist die Lage hier eskaliert. Sein bester Freund ist gestorben. Alle sind auch stinksauer auf ihn. Und er kann sich nicht erklären, was eigentlich mit ihm passiert ist. Und das ist dann tatsächlich, ja, wie du meinst, auch wieder so eine Rätselhaftigkeit, die sofort in der Luft liegt, ähnlich wie bei Returnal.
Genau, ich glaube, deshalb war ich sofort in diesem Geheimnisvollen drin quasi. Da passiert ja dann noch mehr, da will ich jetzt vielleicht gar nicht drauf eingehen, aber da passieren relativ schnell andere geheimnisvolle Dinge. Du hast recht, es hat natürlich diese eher gerade auserzählte Geschichte, die Returnal gar nicht in dem Sinne hatte. Ich muss zugeben, deshalb hatte ich das auch nicht so erwähnt als vorstechendsten Anker. Die Kooperation will halt dahin, um irgendwas zu finden, was Geld macht. Das habe ich so hingenommen, weil ich das schon tausendmal gehört habe. Das hat mich nicht reingezogen.
Ja, das Ziel war auf dieser Ebene eben im Vergleich zu Returnal etwas intensiver zu erzählen. Also der Gregory Loudon sagte, sie wollen eine emotionale und aussagekräftige Charakterstudie kreieren, die zeigt, was es bedeutet, irgendwo eine neue Zukunft zu erschaffen. Und das habe ich damals erstmal so abgespeichert als, ja, die müssen ja irgendwie erzählen, dass die Story interessant ist und mysteriös. Aber dass sie dann tatsächlich innerhalb der Geschichte, sage ich mal, so eine Art Theaterkulisse aufbauen. Mit verschiedenen Figuren, die sich dann auch entwickeln, die sich verändern. Arjun verändert sich, seine Chefin, Commander Bouchard, ist ja die Schauspielerin, die damals auch die Protagonistin von Returnal dargestellt hat, spielt hier eine sehr strenge, auf Disziplin fixierte Anführerin. Du hast aber auch ganz andere Charaktere. Du hast da so jemanden, der für die Biologie zuständig ist, der mit Arjun redet wie ein Therapeut. Du hast einen Piloten, der ganz wirres Zeug redet und irgendwann den Planeten malt. Du hast also verschiedene Figuren und die werden alle so platziert, natürlich als Nebencharaktere. Arjun ist der Star im Vordergrund. Das ist auch kein Rollenspiel, wo ich jetzt mit jedem in einen Dialog gehen kann, indem ich mir was aussuche. Aber du kannst nach eigentlich relativ vielen Missionen kannst du immer wieder in dieser Basis der sogenannten Passage mit den Leuten sprechen Und was am Anfang so wirkte wie, ja, jetzt muss man halt ein bisschen was erzählen, entwickelt sich dann tatsächlich zu dieser Charakterstudie, denn die verändern sich auch alle. Das hat mir gut gefallen.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie Hades oder Hades das gemacht hat. Die hatten das hauptsächlich populär gemacht, wenn du machst ja, es ist ja wieder ein Roguelike, das heißt, du stirbst nicht so häufig wie in Returnal, aber du stirbst auch öfter mal, kommst dann zurück in die Basis, kommst auch auf anderen Wegen zurück in die Basis. Und dann sind immer neue Stichpunkte verfügbar, die du, also neue kurze Unterhaltungen, die du mit den Charakteren führen kannst. Das ist die Art Erzählweise, die sie von da quasi so ein bisschen übernommen haben. Und genau darüber entwickelt sich dann so ein bisschen. Was hat das für dich tatsächlich gut funktioniert? Also warst du da involviert drin? Fandst du das spannend?
Für mich hat es deshalb funktioniert, weil ich diese Passage, diese Basis irgendwann wahrgenommen habe, wie den Nexus in Demon's Souls. Hm. Dieses Gebiet, wo sie ja alle sicher sind, bevor wir gleich über die Action reden, die es natürlich auch noch gibt, dieses Gebiet ist ja so eine Art Schutzraum und keiner weiß ganz genau, warum eigentlich. Und es ist relativ verwinkelt, aber wie ausgestorben. Also dieser Ort strahlt eine Einsamkeit aus, die dann auch dadurch noch verstärkt wird, dass sich diese einzelnen Nebencharaktere dann immer mehr in sich zurückziehen. Und eigentlich kannst du, wenn du möchtest, nach einer Mission durch diese, du hast da Labore, du hast dann einen riesigen Raum, wo Computer stehen, du kannst dir alles angucken, du kannst gar nicht so viel interagieren, aber ab und zu findest du da eine Textnotiz oder da ist irgendwas. Das kannst du aufsammeln und du kannst drin lesen. Nur irgendwann verändert sich auch diese Basis tatsächlich. Und ich glaube, am Anfang wirkt das Ganze recht gewöhnlich, was man da versucht aufzubauen. Und die Leute stehen ja auch statisch an ihren Positionen. Also das ist jetzt kein The Last of Us oder sowas, kein Alan Wake. Aber die Schauspieler sind richtig gut. Die Sprecher auch im Deutschen habe ich sehr gemocht. Und du bemerkst eben, dass die sich verändern, dass sich die Basis verändert. Und das meine ich damit, dass diese Einsamkeit durch diesen Ort sehr gut verstärkt wird. Also das hat mir gut gefallen. Deswegen kann man dann an bestimmten Stellen später, wenn es dann richtig dramatisch wird, kann man das dann auch, entwickelt sich eben dieses Gefühl eines apokalyptischen Theaterstücks. Also, und Theater, damit meine ich auch, das wirkt manchmal wie eine statische Bühne, aber im positiven Sinne, weil die Figuren darauf so markant wirken. Ich vielleicht weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklären konnte.
Krass. Okay. Ich glaube, du hast es fantastisch erklärt. Bei mir ist das genaue Gegenteil der Fall gewesen. Ich fand die Basis leer, erzählerisch leer. Und für mich haben die Dialoge das Spiel ein Stück weit entzaubert. Ich war richtig enttäuscht davon.
Oh.
Ich finde die richtig, ich hätte fast schlecht gesagt, unterdurchschnittlich. Die Sprecher machen eine fantastische Arbeit. Das sehe ich ganz genauso. Also was darüber ausgedrückt wird, ist super. Aber sie wollen eine Geschichte erzählen. Und was ihnen gut gelingt, ähnlich wie in Returnal und wie in anderen Spielen, man findet ja unterwegs nicht nur in der Basis diese Notizen und auch Sprachaufzeichnungen. Die sind interessant zu verfolgen, zu hören, also weil dann dadurch wird so ein bisschen aufgerollt, was eigentlich auf Carcosa passiert ist. Das erschafft eine sehr stimmungsvolle, unheimliche Welt. Geheimnisvoll auch da immer noch, obwohl man, je mehr man erfährt, desto geheimnisvoller wird es teilweise, fand ich. Aber in der Basis, da ist eine riesige Basis und niemand ist da. Und sie wollen eine Geschichte erzählen, aber alles, was passiert, ist, da stehen Charaktere, selbst wenn man die anklickt, in ihren Idle-Animationen rum, wenn man Pech hat, schauen die sich nicht mal an. Die bewegen kaum die Lippen. Die Waffen ragen durch die anderen Figuren durch, während mit denen redet. Einer der emotionalsten Momente, da stehen die sich auch einfach nur starr gegenüber. Ich war maßlos enttäuscht. Von diesem Aspekt war ich richtig enttäuscht, leider.
Das mit der Waffe hatte ich jetzt zwar nicht. Ich weiß, was du meinst. Es ist definitiv so, dass da eine Statik ist. Und es ist auch so, dass die Gestik kommt eben nicht ran an die eher filmischen Erzählweisen.
Da ist keine Gestik, das ist es ja.
Du siehst schon, dass es da ein Motion Capturing gab, aber das wiederholt sich in seinen Körperhaltungen und Positionen sehr schnell. Das stimmt. Die bewegen sich immer auf dieselbe Art und Weise. Das, was mich trotz der Tatsache, dass es jetzt in Sachen Dialoglebendigkeit oder, wie soll ich sagen, da kommt es nicht ran an andere Geschichten, weder an einen God of War Ragnarök noch an einen The Last of Us. Das stimmt. Ja. Was mir vielleicht deshalb gefallen hat, weil es da so ein bisschen anknüpft an die Distanz und an das Befremdliche, was manchmal auch in Horrorgeschichten ist. Jetzt in Schauergeschichten des Gothic Horror, dass die Leute, wenn die reden, so eine gewisse Unheimlichkeit dadurch haben, dass sie noch nicht ganz wahnsinniges, wirres Zeug sprechen, aber dass sie seltsame Fragen stellen und dass sie manchmal mit Arjun sprechen, als könnten sie schon was in ihm sehen, was man selber noch nicht begreifen kann.
Ja.
Also wie soll ich das, mir hat diese Stimmung, die dadurch entsteht, ist so, als würde man manchmal mit Leuten sprechen, die schon auf einem anderen Planeten sind.
Bei mir ist es auch passiert, als ich die Text- und Audio, also Sprachnachrichten gelesen und gehört habe, weil in dem Moment liest und hört man das und dann fängt das Kopfkino an, so damit zu arbeiten, wie du es beschrieben hast. In dem Moment, wo ich die Leute aber sehe, wird das Kopfkino quasi aufgelöst und dann tun sie absolut gar nichts damit. Und da ist es, ich glaube, an der Stelle ist es für mich dann leider in dem Moment zerbrochen. Ja.
Mhm.
Aber ja, interessant.
Dieses Storytelling, was sie in der Basis haben, ist ein Aspekt des Spiels, das man auch, wenn man ehrlich ist, selber antreiben kann oder eben auch ignorieren kann. Denn du musst dir die Audiologs nicht anhören, du musst die Texte nicht sammeln, du musst natürlich dann irgendwann mit deiner Chefin sprechen. Und du hast ja auch noch, was mich gefreut hat auf der Ebene der Kommunikation, du hast ja noch die Dialoge auch mit Primary. Das ist dieser Riesenroboter, der von der Decke kommt, diese KI der Firma Soltari, die im Grunde auch die ganze Charakterentwicklung verwaltet, die Teleports in andere Gegenden. Aber mit ihr kannst du tatsächlich auch sprechen. Und on top, was mir fast am besten gefallen hat, ist mit dem eigenen Anzug.
Ja, genau, hätte ich auch gesagt.
Der hat ja auch eine Entwicklung. Und ja. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Und das stimmt auch tatsächlich, dass es da für Leute zerbrechen kann, die da einfach auch eine gewisse mehr Lebendigkeit erwartet haben. Also die bewegen sich ja auch nicht durch die Basis, die bleiben immer an derselben Stelle stehen, das hast du schon richtig gesagt. Nur bei dem Anzug hat mich gefreut. Der gibt dir am Anfang auf deinen Erkundungstrips einfach Hinweise zu gewissen Sachen und markiert auch Punkte auf der Karte, sowas. Und der wirkt halt einfach wie so eine Begleit-KI. Aber selbst der verändert sich dann. Mhm. Ja. Redet plötzlich anders. Und das sind so die Momente, dieses Verstörende, was mich erinnert eben an einige Geschichten auch von H.P. Lovecraft oder und was auch ausdrückt, dass da auf diesem fremden Planeten eben nicht nur eine Sonnenfinsternis in unregelmäßigen Abständen stattfindet und keine Kommunikation nach außen möglich ist, aus irgendwelchen Gravitationsgründen, sondern dass über diesem Astronomischen hinaus noch andere Mächte da walten, die halt auch den Geist und die Bewohner des Planeten langsam beeinflussen. Und das war gut.
Ja, ganz genau. Das finde ich halt auch so, das finde ich auch so klasse. Und das wird eben auch durch die phänomenale Kulisse noch so verstärkt. Und eben diese, wie du schon gesagt hast, dass man merkt, dass die Inspirationsquellen Lovecraft und König in Gelb sind. Weil das sind ja auch Sachen, die zum Teil, also was sie denen gleich haben, ist, dass das Sachen sind, die unheimliche Welten, die aber existieren die nur in den Köpfen der Leute? Also auf jeden Fall spukt es da vor allem im Hirn rum, in den Gedanken rum. Und diese Zwischenwelt, wo man sich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel davon real ist, wie viel nur in Arjuns Kopf passiert, das ist auch was sie, für meine Fans haben sie es nicht hundertprozentig aufgelöst. Zumindest will ich das drin sehen und das funktioniert auf diesen beiden Ebenen. Das macht es aber gerade interessant.
Ja, und das gehört für mich auch zu dem direkteren Storytelling, dass du einerseits diese Dialoge hast, dann hast du die, du hast Hologramme erwähnt, wir haben Fragmente, Audiologs, du hast den Anzug. Also es gibt viele verschiedene Punkte, wo kommuniziert wird. Und hinter der Kulisse kommuniziert auch noch dieser Mythos mit dir. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, der Planet heißt Carcosa und so hieß auch eine fiktive Stadt in der Kurzgeschichte Ein Bewohner von Carcosa von 1886 von Ambrose Bierce. Die wiederum hat den Robert Wee Chambers in Der König in Gelb von 1895, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, inspiriert. Und er hat im Grunde mit seinen ersten vier Geschichten aus dieser Sammlung damit ein Theaterstück beschrieben, das die Leute wahnsinnig macht, die ihm zuhören beziehungsweise die es lesen. Und dieser König in Gelb hat als auch als Gestalt dann eben viele Leute inspiriert. Das fing an mit H.P. Lovecraft zum Beispiel und geht weiter bis in die Moderne zu True Detective, der TV-Serie Warhammer 40k und auch George R. Martin hat ihn integriert in seinen Fantasy-Epos. Und da war ich schon ein bisschen skeptisch, ob es den Finnen gelingen kann, diesen, sage ich mal jetzt, Archetyp der Weird Fiction, da in dieses Actionspiel zu integrieren, ohne dass es nur wirkt wie ein Aufhänger. Und das tut es tatsächlich nicht. Sie benutzen alleine die Farbsymbolik, also das Gelb und Goldene dieses König, benutzen sie das ganze Spiel hindurch, auch in diesen visionären Fetzen, die Arjun sieht, sobald er auf dem Planeten eine Sonnenfinsternis auslöst. Das hat mir im Storytelling auch gut gefallen, dass sie da so eine Art Visionen andeuten, die durch ihn durchschießen. Also das Ganze wird immer fremdartiger, außerweltlicher. Und das, was den Leuten dann passiert in der Basis, die dann plötzlich wirres Zeug reden und irgendwelche Sachen an die Wand malen, passiert dem Spieler, während er sich weiterentwickelt, eben auch. Das ist eine schöne Kombo, mit der man diesen schleichenden Wahnsinn, der auch in diesen Geschichten meist eine Rolle spielt, der aber nicht ganz erklärbar ist, im Spiel darstellt.
Ja, stimmt. Wobei es ihn gleichzeitig gelingt, fand ich auch interessant. Wie soll ich sagen? Ich fand, dass Returnal auf dieser Ebene bleibt, die man rein metaphorisch lesen kann, ob es das nun ist oder nicht. Und ich finde, was ihnen in Saros noch besser gelingt, oder was heißt besser, was sie anders machen, ist, dass sie gleichzeitig, alles, was du gerade gesagt hast, spielt immer eine Rolle. Aber die Kulisse, die Welt, ist auch immer als realer Planet greifbarer, größer, präsenter. Und man hat mehr das Gefühl, dass das tatsächlich eine fremde Welt ist, die man besucht, durch die man läuft. Die ist auch kohärenter. In Returnal waren die Levels klarer voneinander abgetrennt. Und hier hast du läufst durch verschiedene Biome, heißt glaube ich auch so, oder?
Mhm.
Aber die sind sich ähnlicher. Also man hat das Gefühl von Fortschritt. Man läuft durch eine Welt von A nach B quasi, auch wenn die sich stark verändert. Das heißt, der Schauplatz ist nochmal präsenter, markanter als quasi als Hintergrund und der dem Ganzen nochmal so eine Struktur oder Form gibt, eine physische.
Ja, ich finde auch, dass die Symbiose von Storytelling und Ästhetik und wenn man so will auch Welt Darstellung hier wesentlich stärker ist als in Returnal. Ich fand sie da auch schon gut, aber da merkte man noch, dass sie ein bisschen experimentiert haben und dass sie vielleicht nicht ganz genau wussten, wo das hinführen soll. Und hier nutzen sie eben einen, wenn man so möchte, etablierten Mythos, einen etablierten Archetypen und ihnen gelingt es tatsächlich so daran anzuknüpfen, dass das Ganze als Mythos einer Alien-Zivilisation Sinn ergibt.
Ja.
Und wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem König in Gelb und auch mit den Geschichten, also ich meine es mit der Literatur dahinter, dann ist das sogar, wenn man so möchte, einigermaßen plausibel oder knüpft an dem an, was man auch so dachte. Und wir haben Lovecraft kurz erwähnt, die großen Alten, die ja immer eine Rolle spielen, die sind ja als Wesen eben auch was anderes als klassische Götter oder so. Wurden auch immer relativ diffus erläutert, erklärt, hatten aber auch immer schon einen Bezug zum Universum an sich, zu anderen Welten. Und das wird hier auf diesem Planeten eben auch deutlich. Also man hat das Gefühl, man ist hier auf dem Planeten Carcosa wirklich in einer Welt unterwegs, in der kosmischer Horror tatsächlich greifbar wird. Und zwar von der ersten Sekunde an, wenn man rausgeht, das erste Mal in diese Welt, bis zum Finale. Und das ist eine große Leistung. Und ich hab das sehr genossen, wenn Arjun rausgeht, kann er ja selber die Sonnenfinsternis initiieren, indem er an diesen greifenden Klauen sagt, jetzt soll bitte die Sonne untergehen.
Stimmt, ja. Und dann sieht die Welt auch nochmal, also wenn dann so die Tentakel teilweise aus den Pflanzen rauskommen, die noch nach ihm zu greifen scheinen, die Welt ist nochmal viel bedrohlicher dann. Erstens visuell, also rein visuell, aber auch spielerisch. Das machen sie schon wirklich sehr cool, ohne dass sich die Level in ihrer Struktur ändern.
Und das meinte ich so mit diesem Theaterstück, dass das Ganze sowas hat wie, also mit einer richtig gute Inszenierung, wo das Bühnenbild zwar wechselt, aber dann huschen da so Schatten vorbei, die man vorher gar nicht so auf der Uhr hatte, mit denen man nicht gerechnet hat. Und du hast die Ästhetik erwähnt, die Kulisse. Auch da muss ich sagen, also das letzte Mal, dass ich so oft die Kamera gedreht habe und einfach im Stillen mich gefreut habe über diese, zum Beispiel über diese kilometerlangen Maschinenschächte in der Schräge.
Ja.
Diese Megastrukturen. Also ja. Ich habe das gespielt, meine Frau saß neben mir und meinte zwischendurch, das sieht ja aus wie ein Gemälde. Mhm. Das klingt jetzt so platt, aber das sagt sie sonst nie bei Videospielen. Und das letzte Mal, dass ich wirklich so beeindruckt war von einer im weitesten Sinne jetzt Fantastikkulisse, das war in Elden Ring. Ja. Sie gehen hier halt architektonisch natürlich noch einen Schritt weiter, indem sie das Gigantische, diese unfassbare Weite am Horizont von den Dämmen, die gebaut worden sind, von den Kathedralen, darstellen. Und gleichzeitig lassen sie dich ja auch richtig rein in diese Hallen und Kathedralen und Maschinenkomplexe.
Das liebe ich halt so, dass man, wenn man hier zur Decke schaut, dann schaut man ganze Hochhäuserhöhen rauf und das sind einfach nur im Grunde die normalen Hallen. Das hat alles eine Dimension, die eindeutig nicht menschlich ist. Das ist super cool. Und dann sind ja auch überall diese Statuen von Figuren oder Wesen, die wissen, aber auch nicht menschlich sind, die aber die zu leiden scheinen oder die zumindest ein Leiden darstellen. So habe ich das jedenfalls vielerorts gedeutet.
Ja, es sind riesenhafte Wesen, ja. Die dämonisch aussehen mit ihren Klauen und mit ihren Tatzen, teilweise ohne Kopf. Das ist auch spannend, finde ich, dass sie die visuelle Darstellung, das Gesicht dessen, was dich erwartet, das Gesicht dieses kosmischen Horrors, das flackert zunächst immer nur auf. Du siehst ein Auge, das in Gold versinkt. Du siehst für 2 Sekunden, schaust du mal in so eine Fratze. Dann ist es wieder weg. Aber dann kommst du dem immer näher, dem, was eigentlich dahinter steckt, und du siehst immer mehr. Was ihnen auf der ästhetischen Ebene wunderbar gelingt, ist, dass sie tatsächlich mit einigen geflügelten Kreaturen, die ja fast aussehen wie jetzt wie ein Balrog aus dem Herr der Ringe oder so, mit einigen dieser Figuren knüpfen sie tatsächlich an die Buchillustration von 1895 von der Erstausgabe von The King in Yellow. Die hat ja Robert Wee Chambers geschrieben. Der hat in Paris Kunst studiert und hat das Cover für dieses Buch selber gezeichnet. Das sieht aus wie so ein Jugendstil-Poster, wo du aber auch eine Kapuzengestalt siehst in einem gelben Mantel, mit einer Fackel unten in der Hand, glaube ich, und dann mit so 2 dämonischen Flügeln. Und dann siehst du noch gelbe Zeichen in so einer, ja, diffusen Landschaft. Sie nehmen tatsächlich die Symbolik und auch die Darstellung auf und bringen die, spielen genau darauf an in diesem Videospiel. Also die wollten tatsächlich dieses Gefühl auch in der Ästhetik vermitteln. Das gelingt ihnen wirklich hervorragend. Und ich hatte halt kurz vor Saros habe ich mich mit dem Martin Seng über Megastrukturen unterhalten in Videospielen. Und es gibt natürlich prominentere, wo man sagen kann, ja, da ist die Architektur gigantisch und so weiter. Ich hatte Elden Ring erwähnt, man kann Nier Automata erwähnen, auch andere. Aber dann waren es eher Independent-Titel, die so ein bisschen sich darauf konzentriert haben, diese Lehre des Spielers innerhalb der Architektur zu demonstrieren. Und Saros ist das erste auf diesem Niveau, dass das alles für mich pulverisiert und auf ein ganz neues Level hebt. Also die Megastrukturen haben mich wahnsinnig fasziniert. Und da knüpft das Art Design übrigens auch an an die Kulturgeschichte an, und zwar an den Neoklassizismus und den sogenannten italienischen Futurismus. Da habe ich mir dann mal Bilder angeschaut, und es ist wirklich verblüffend, wie gut sie sich innerhalb der Gebäudearchitektur und dieser Perspektiven in die Weite daran halten. Bin wirklich, was die Ästhetik angeht, hat mich Saros richtig aus den Socken gehauen.
Ja, hört man kaum. Aber hast du das auch so? Ich habe häufig an Gebilde oder an Statuen, es waren nicht mal nur Statuen, an Gebilde, die in der Landschaft oder an den Gebäuden dran waren, habe ich manchmal geschaut und dachte, es erinnert an einen gekrümmten, kauernden Menschen oder irgendwie anders nicht verformten, aber anders irgendwie nicht normal stehende Person, aber man erkennt nicht wirklich diese Figur, aber es hat mich so stark daran erinnert, dass das, also darüber habe ich schon viel vermeintliches Leiden, was in dieser Welt vielleicht passiert ist, rausgelesen. So habe ich das gedeutet. Fand ich sehr beeindruckend, dass sie das so andeuten und so deutlich machen, aber nicht klar, dass ablesbar ist in der Umgebung.
Es ist ja so, dass die Architektur und die Landschaft, die sich ja so stark verändert, die alles um sich herum ja auch, das gehört ja auch, das erläutert ja das Prozedurale, also dass man bei jedem Run raus in diese Wildnis erlebt man zwar den Level in derselben Farb- und Architekturgestaltung, dasselbe Biom, aber es ist anders aufgebaut, sprich du hast neue Routen. Und manche Elemente musst du eben aus einer anderen Perspektive dann erkunden. Das ist zufällig zusammengesetzt und das wird ja von der Story so erklärt, dass auf diesem Planeten quasi andere Gesetze von Zeit und Raum auch herrschen und dass diese Sonnenfinsternis eben mehr macht, als nur für eine Finsternis und eine Dunkelheit zu sorgen, sondern dass sie eben die Landschaft verändert und die Wesen. Und das, was du jetzt meintest mit der Verkrümmung, mit dem möglichen Leiden darin, so die Metathemen der Story sind ja auch letztlich zum einen, ist es die Liebe, weil Arjun startet dort zwar als sogenannter Vollstrecker, aber parallel von der ersten Minute an hat er im Grunde eine Frauenstimme im Kopf, von der man nicht genau weiß, wer dahinter steckt. Aber sie ruft ihn, bittet ihn um Hilfe und er wirkt zunächst wie der tapfere Ritter, der vielleicht ist es seine Geliebte, vielleicht nicht, der aber diese Frau unbedingt finden möchte. Nur erzählt er davon niemandem was, zunächst. Also das trägt auch so ein bisschen zu diesem Geheimnis bei. Nach außen hin, wenn er mit den Leuten in der Basis spricht, sagt er immer, ja, wir müssen Überlebende finden, das ist mir wichtiger als die Firma und ich gehe raus. Und er hat ja auch ein Schuldgefühl, weil er so lange weg war und keiner weiß warum. Sein Freund ist gestorben. Aber in diesem Arjun gibt es eben auch noch diese zweite Ebene, die wohl sein Geheimnis ist. Und genauso wie jeder sich in sich zurückzieht im Laufe des Spiels, steckt man halt als Spieler mittendrin in seinen Gedanken und merkt, wohin er sich eigentlich irgendwann mal zurückgezogen hat. Und jetzt der Punkt mit diesen Statuen. In der Story geht es eben nicht nur um das Positive, also um die Liebe, sondern auch um Hass. Es geht um Gier und es geht darum, wie sich Menschen verwandeln letztlich auch oder verändern, wenn sie ihren Wünschen, das wäre das Positive der Liebe, oder aber auch ihrer Gier folgen. Das finde ich auch ganz gut, dass dieser, ja, dass das Art-Design das tatsächlich dann auch sehr konsequent bis zum Schluss mit einbezieht. Also von daher ist diese Symbiose hier in Saros für mich stärker eben als in Returnal.
Ja, wobei ich trotzdem gemerkt habe übrigens, also das ist jetzt geht gar nicht gegen Saros, aber ich habe einfach im Nachhinein dann auch nochmal gemerkt, ich habe nochmal Returnal gespielt in den letzten Tagen, einfach aus Interesse zum Vergleich und festgestellt, dass diese Fokussiertheit und die Einfachheit, die Returnal hatte, auch ihren Reiz hatte, ohne die große Geschichte drumherum. Aber das nur am Rande.
Ja, es ist auch so, jetzt können wir ja mal auf die Spielmechanik eingehen, nachdem wir, aber es ist ja schon bezeichnend, dass für Wir haben diesen Podcast eingeleitet damit, dass wir beide dieses Studio so lieben, weil es einfach Arcade-Action, Twin-Stick-Shooter und so weiter inszeniert hat. Also da ging es sofort zur Sache. Das ist natürlich auch in Saros der Fall. Die Hand-Auge-Koordination spielt eine Rolle. Und es gibt im Grunde drei Energieleisten, die du ähnlich wie in früheren, kleineren Spielen parallel im Auge behalten muss, um deine Perfektion, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Du hast die sogenannte Befähigungsstufe, die steigt, je mehr du an diesem Lucenit sammelst, je mehr Feinde du besiegst, dann steigt deine Befähigungsstufe. Das heißt, du bekommst mehr der höherstufige Waffen zufällig zugelost. Dann hast du dein Adrenalin. Wenn du nicht getroffen wirst, das ist ja eines der Elemente, die auch die früheren Spiele so auszeichnete, die den Ehrgeiz geweckt haben. Also wenn dich kein Feind trifft, dann steigt dein Adrenalin langsam an, wenn du natürlich auch austeilst, über 5 Stufen. Und jedes Mal wird ein neuer exklusiver Bonus freigeschaltet, der dich nochmal ein bisschen pusht. Und on top gibt es dann auch noch eine Energieleiste für deinen Kampfrausch, sodass du irgendwann eine Smart Bomb auslösen kannst, die dann fast alle Feinde in der Umgebung trifft. Also dieses Arcadige ist da drin. Du hast gesagt, Returnal lebt auch ein bisschen davon, dass es sich auf das Wesentliche konzentriert. Ich würde sogar sagen, dass Returnal sich noch deutlicher als Saros auf dieses Formative der Gegner konzentriert hat. Dass das Ausweichen in Returnal noch ein bisschen klassischer näher dran war an der Spielhalle. Wie soll ich das sagen? Da hatte ich das Gefühl, ich muss wesentlich länger diesen Formationen und den Sachen ausweichen. Wohingegen ich diese zwei neuen Mechaniken, oder eigentlich ist es nur eine, der Kugelschild, der bietet dir natürlich die Möglichkeit, mitten reinzugehen in das, was auf dich zukommt. Und du kannst dann die Projektile mit dem Schild aufsammeln, die klatschen dann so an seiner Hülle. Und wenn du den Schild dann löst, nimmst du das als Energie auf. Das sorgt natürlich dafür, dass du in der Dynamik, so ist es mir zumindest gegangen, wesentlich direkter sein kannst und offensiver als noch in Returnal.
Ja, stimmt. Sie haben halt, es ist zum einen defensiver und gleichzeitig offensiver, wie ich finde. In Returnal war es ja so, dass du den meisten Geschossen, einigen natürlich nicht, das kannst du hier auch. Du kannst durch die Kugeln hier wieder durchdashen. In dem Moment bist du unverwundbar. Das heißt, wenn ein Gegner auf dich schießt, kannst du da durch und ihn weiter angreifen. Das ist das Offensive, was auch Returnal schon hatte, was Saros ebenfalls noch hat. Und genau, gleichzeitig kannst du Kugeln aufsaugen, um sie dann mit Spezialwaffen, die lädst du damit auf, ihm besonders großen Schaden zuzufügen, wenn du die einsetzt. Und dann kommt ja noch ein Kugeltyp dazu, den du zurückwerfen kannst. Also den du, wenn du im richtigen Moment den Schild aufziehst, dann macht Arjun erst so einen Block auf quasi und das wirkt wie ein Konter.
Ja, und ich habe das auch in der Progression als wunderbar empfunden, dass du all diese Möglichkeiten hast und dass du on top neben diesen offensiven und defensiven Möglichkeiten eben noch mehr Akrobatik bekommst. Dann, du hast ja am Anfang diesen Trampolinsprung bekommst du, dann hast du den Wurfhaken und dann gibt es auch noch diese blitzschnelle Schwebebahn, die du nutzen kannst. Und wenn all das ausgespielt ist, also wenn Saros sein komplettes spielmechanisches Potenzial anbietet, dann spielt sich das anders als Returnal. Also ein bisschen anders. Also ist natürlich jetzt im direkten Vergleich. Dann ist Returnal fokussierter auf das, sage ich mal, Projektil ausweichen und so weiter und rechts, links, oben, unten durchdashen. Während Saros so ein, für mich zumindest so ein Spielgefühl entwickelt, wie das tatsächlich eher multidirektionale Shooter hatten, die dann letztlich den explosiven Flow doch über die ganz präzise Hand-Auge-Koordination stellten. Deswegen ist Saros für mich, deswegen vergleiche ich es fast eher mit Super Stardust als mit Resogun.
Du hast recht. Natürlich, dass Returnal einfacher ist. Minimalistischer könnte man sagen. Es fokussiert sich mehr auf das Wesentliche. Ja. Und das ist eigentlich das, was ein Super Stardust für mich hatte. Schießen und ausweichen und bewegen natürlich. Und bei Saros kommt eine ganze Reihe, wie du ja schon beschrieben hast, kommt eine ganze Reihe an Mechaniken, ähnlich wie in Ex Machina zusammen, die du kombinieren kannst und musst, um dann daraus eben die Action zu erzeugen. Deshalb erinnert mich das eher an Ex Machina.
Ja, also Ex Machina ist auch ein guter Vergleich tatsächlich. was ich sagen wollte, war eher, wenn du so ein Resogun nimmst oder so oder andere, wo eine ganz spezielle Form von Hand-Auge-Koordination relevant war, um deine Energieleisten zu pushen.
Ja.
Wo du wirklich sekundengenau reagieren musstest. Wohingegen du halt hier in Saros, ist es für mich im Gegensatz zu Returnal eher so, dass ich in einen Flow der Explosionen komme, ohne dass ich mich derart anstrengen muss, innerhalb dieser einzelnen Bewegungsmuster, weil ich so viel zur Verfügung habe und weil ich so blitzschnell über die Wurfhaken und über die anderen Möglichkeiten halt innerhalb des Levels mich wegbeamen kann.
Ja, das stimmt. Man kann sich schneller Luft verschaffen oder eben aus einer Gefahr rausbringen. Das machen sie sehr gut. Was sie auch geändert haben, was ich hervorragend finde, sind zwei Sachen. Also es gibt noch mehr Sachen, aber zwei Sachen finde ich sehr cool. Es gibt ja, ich hatte gerade die Kugeln erwähnt, die man kontern kann. Dann gibt es die blauen Kugeln, durch die kann man hindurchdashen und die kann man aufsaugen. Die sind am ungefährlichsten. Dann gibt es gelbe Kugeln, für die gilt das Gleiche. Aber wenn man die aufsaugt, dann saugt man gleichzeitig so eine Verderbnis auf und die blockiert quasi die Lebensleiste. Je mehr man aufsaugt, desto mehr geht die Lebensleiste runter. Er wird nie dadurch sterben. Aber du musst diese Verderbnis erstmal wieder loswerden, indem du die Superwaffe benutzt. Das heißt, das zwingt dich auf der einen Seite so ein bisschen in diesen Flow. Okay, ich saug das auf, aber ich muss jetzt auch wirklich das Ding abschießen, was natürlich einfach eine coole Belohnung ist dafür, dass du dieses Risiko eingehst. Und gleichzeitig, und was heißt gleichzeitig, auf der anderen Seite, was Saros dann auch macht, ist, anders als Returnal findest du hier durch Aktionen, die du im Kampf ausführst, erstens hast du coole Nahkampffinisher, mit denen du dich teilweise durch die halbe Arena ziehen kannst. Also die werden dann automatisch ausgeführt, wenn dann die Gegner einmal so gestunt hat. Und er sammelt, unter anderem durch solche und andere Aktionen, sammelt man schneller Gesundheit wieder auf. Das heißt, es ist weniger unbarmherzig, wenn du mal einen Fehler machst. Du kannst diese Fehler in Saros mal machen, du kriegst die Gesundheit aber wieder. Du kannst die gelben Kugeln aufsammeln und wenn du die Superwaffe benutzt, kannst du danach mit der grünen Energie, also wenn du die Gesundheit aufsammelst, eben deine Gesundheitsleiste wieder füllen. Dieser Flow, diese ganzen Sachen, die greifen einfach ineinander, dass du immer Möglichkeiten hast, den Kampf zu gestalten. Das ist so großartig.
Ja. Saros ist toleranter als Returnal.
Ja.
Weil es dir mehr Wechselwirkungen anbietet, mit denen du auf unterschiedliche Art dich auch aus so einer Problemzone rauskämpfen oder beamen kannst. Und du kannst halt selber, genauso wie die Feinde, die Monster, die Viecher, gerade die Alpha-Gegner, die springen ja teilweise 100 Meter weit. Mhm. Und dann poppen auf einmal wieder Formationen auf am Himmel von 5, 6 Kamikaze-Quallen, die sich auf dich stürzen oder so. Und hier ist das so, in Returnal hatte ich immer diese situative, diese positionskritische Spannung, dass ich mich jetzt in dieser Situation irgendwo hinbewegen muss und irgendwas machen muss. Mhm. Und natürlich dann am besten in einen Flow komme, sodass ich währenddessen meine Position wechsle und schieße. Das gibt's in Returnal auch, so ist es nicht. Aber hier hast du halt die Möglichkeit, den Spieß ein bisschen schneller umzudrehen, indem du dich in den Rücken der Viecher begibst, weil da eben so ein Beam ist oder weil du dich in die Luft schleuderst oder weil du eben den Wurfhaken einsetzt. Und gleichzeitig kannst du über diese Energiewaffen einfach unfassbar gut austeilen. Und mein Favorit war ja der sogenannte Demoralisierer. Das ist eine Energiewaffe, die nicht wie die anderen so klassischen wuchtigen Strahl zentral abgibt, der dann auch einen Boss in Bedrängnis bringt, sondern der Demoralisierer sorgt dafür, dass so ja blau-lila-artige Virenströme auf deinen Feind geschossen werden, die ihn dann langsam von innen auffressen. Und das Besondere ist, dass sie dann auch noch an Ort und Stelle bleiben. Das heißt, du kannst so kleine Fallen damit errichten, kannst dich dann in Deckung beamen, abwarten, bis die sterben. Und solche Momente hatte ich in Returnal, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, an solche Momente, dass man auch des Öfteren dann warten konnte, bis die Gegner dann gestorben sind.
Na gut, man muss das Lucenite aufsammeln, weil man das braucht, damit die Waffen stärker werden. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde die Waffe auch cool. Und es gibt noch andere Waffen, die Ziel- oder Teilzielsuchende Funktion haben. Das Coole an Saros ist ja, die Waffen haben eine Zweitfunktion, die sehr verschieden teilweise ist von dem Hauptschuss. Ich mag zum Beispiel diesen, großartig ist, die Armbrust, die hat einen Schuss. Wenn du den auslöst, dann sucht er automatisch sein Ziel aus und dann förderst du viele blaue Pfeile einfach in den Raum rein und die gehen dann in alle möglichen Richtungen auf Gegner drauf. Es sieht wunderbar aus.
Es ist wunderschön
einfach. Ja, oder? Ja, ist wirklich ein Traum.
Meine Lieblingswaffe in den ersten Stunden war die Querschläger-Handkanone.
Okay.
Die dann eben auch dafür sorgt, dass nicht nur dein Hauptziel getroffen wird, sondern dass es eben auch Kollateralschäden an den Seiten gibt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Armbrust. Ja, ja, und dann gibt's ja auch zum Beispiel, also die Effekte, die sie da integriert haben, und wir reden jetzt nicht über 3-4 Waffen, sondern ich weiß gar nicht, ob es über ein Dutzend ist, die sind wirklich wunderbar. Die Schrotflinte zum Beispiel, bis ich das mal richtig verstanden habe, da gibt's diese eine Schrotflinte, die hinterlässt diese goldenen Funken. Und was ich nicht wusste, ist, dass die eben auch da noch bleiben und für Schaden sorgen.
Ja, der erste Schuss setzt einfach nur quasi die ganze Salve von der Schrotflinte im Raum als Wand ab, so wie bei Matrix, wenn man die Zeit anhält.
Genau, und ich dachte erst, hä, warum verpufft das denn jetzt so? Und dann habe ich gemerkt, oh.
Beim zweiten Schuss geht das in Richtung Ziel. Ja,
ja.
Das ist super geil. Vor allem ist es super präzise. Das heißt, die Schrotflinte ist damit auch mit einer anderen Variante auf die Entfernung funktionabel, ist toll.
Und was herrlich funktioniert einfach, ist am DualSense dieses halbe Durchdrücken der Schultertaste, um diesen alternativen Feuermodus zu aktivieren. Und dann hast du auf der rechten Schultertaste eben nicht nur einen Einzelschuss, sondern manchmal dann, es gibt dieses eine Gewehr, das schießt dann so schnell, wie du tatsächlich den Trigger drückst.
Ja.
Dann gibt's aber eben auch Dinge, die fixieren Schwachpunkte an, was auch wunderbar ist. Du hast dann erwähnt den Nahkampf, der vor allem dann richtig effizient ist, wenn die Gegner ins Wanken gebracht worden sind vorher.
Ja.
Also all diese Möglichkeiten, und das ist, da hast du recht, das erinnert dann in dieser Fulminanz der Möglichkeiten an Nex Machina, bringt das aber nochmal auf ein neues Niveau und gibt dir viel mehr Toleranz innerhalb dieser fulminanten Action, so dass ich Saros als beherrschbarer als Returnal empfunden habe. Returnal war für mich wesentlich gnadenloser. Ich musste mich wesentlich mehr konzentrieren. Aber ich habe das als was Positives empfunden, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich eben, und das ist so für mich der Bezug zu Super Stardust, ich kam hier in einen Flow. Wenn ich wirklich ich habe mich wie ein Raumschiff gefühlt, das auf diesem 3D-Planeten herumdüst und seine Feinde vernichtet bis zur Smart Bomb. Das hat mich an Super Stardust erinnert. Und dieses Gefühl, dieses, nicht unbeschwert, so will ich es nicht nennen, aber dieses befriedigende Gefühl der Kontrolle, das man da auch haben kann,
ja,
wenn man da in diesen Flow kommt, das ist wirklich schneller zu erreichen als in Returnal.
In gelingt die richtige Art dessen, was Entwickler gerne Empowerment der Spieler nennen. Also man fühlt sich wirklich, man fühlt sich wahnsinnig mächtig. Das Spiel ist trotzdem fordernd auf der normalen Einstellung, aber man ist einfach super mächtig und hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und alles, was du machst, ist cool. So habe ich das empfunden.
Und ich finde auch das Sounddesign hervorragend.
Alter Schwede, ja.
Man betritt einen neuen Bereich, sei es in den Sümpfen oder in den Korridoren dieser dunklen Maschinenhallen und ist gerade drin und dann spielen diese gitarrenähnlichen Riffs auf. Du hörst, da ist jemand im Hintergrund, der will gleich richtig loslegen. Der will gleich richtig abrocken.
Ja.
Und die Akustik hält aber diesen Rhythmus. Und das verrät mir als Spieler, hey, wenn ich mich jetzt noch ein paar Meter weiter reinbewege, dann knallt's gleich richtig. Und genauso ist es dann auch.
Ja, ich liebe dieses mechanische Ächzen von den Geschütztürmen. Das ist großartig. Andere Gegner haben auch super coole Geräusche. Es gibt später ich habe es mit recht guten Kopfhörern gespielt. Es gibt einen Bass in späteren Devils, der ist, der geht so richtig warm in den Körper rein. Also
ich habe auch aufgedreht, tatsächlich. Dann hast du zwischendurch dieses Dämonische immer noch. Du hast Maschinenwesen und das Dämonische. Wenn man so möchte, das Brachiale der unheimlichen Science-Fiction, das man manchmal auch in Warhammer 40k hat, das hast du hier auch, wenn du die Schreie hörst in der Ferne oder wenn dann wieder Kreaturen kriechen. Es gibt ja auch werwolfartige Bestien, dann gibt's schwebende Panzerschiffe, die dich beschießen. Du hast eine richtig breite Palette an Figuren und die Animationen sind auch einfach richtig, richtig gut. Und beim ersten Boss habe ich dann gemerkt, dass der natürlich schon wieder die totale Konzentration verlangt und dass du all das, was du bis dahin gelernt hast, und das ist beim ersten Boss noch nicht mal all das, über das wir jetzt gesprochen haben.
Lange nicht, ja.
Nee, es ist nur der erste Teil. Das heißt, auch die Bosse repräsentieren so ein bisschen diese Progression, diesen Fortschritt. Und der ist auch schon, der erste Boss sieht auch schon fantastisch aus. Dann hat er 3 Phasen und man denkt sich, ach mein Gott, wie soll ich schaffen? Aber dann gewöhnt man sich wieder dran und erkennt, dass man eben auch gegen diese Bosse diese Toleranz in der Offensive und Defensive hat.
Ich muss zugeben, dass ich von den Bossen nicht super begeistert war. Es gibt einige Bosse, die sind großartig, aber viele oder zumindest der Großteil der Bosse waren, dass man im Wesentlichen steht man am Fleck, muss einfach nur im richtigen Moment aufsaugen, schießen und zwischendurch springt man mal über was hinweg, über das man halt springen muss. Und fand ich sehr, sieht fantastisch aus, was die an Kugelformationen auffächern und dir entgegenschmeißen. Das ist immer gemäldeartig schön. Aber spielerisch war ich da ein bisschen, ich war nicht enttäuscht, aber nicht begeistert.
Okay, du hast es tatsächlich geschafft, das ohne dich zu bewegen?
Nein.
Ich war immer nur in Bewegung gegen die Bosse.
Nee, weil die meisten Kugelschwärme, die dir entgegenschmeißen, kann man eh aufsaugen. Ab und zu schießen die mal Dinge ab, denen muss man ausweichen. Also es gibt auch solche Geschosse. Aber das ist halt mal ein Sprung und ein Dash, aber das ist jetzt nichts Großes. Und ansonsten saugen, schießen, das fand ich sehr, also ich fand es überschaubar tatsächlich. Ich hätte mir da mehr Bewegung in den Bosskämpfen gewünscht oder in einigen der Bosskämpfer.
Okay, ich hatte das Gefühl in manchen, dass ich bin da wirklich nur am Springen und am Dashen gewesen und am rechts und links. Und aber das ist ja auch so, dass man dann, je nachdem, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alle Taktiken. Also mir haben die Bosse richtig gut gefallen. Ich fand das Art-Design klasse. Nicht von allen, die waren nicht alle spektakulär. Aber das steigert sich dann auch noch. Also ich fand es richtig gut. Mir hat das Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir vielleicht zu diesem einen Punkt, der gerade auch so ein bisschen diskutiert wird, nämlich die Schwierigkeit. Wir haben das ja schon angekratzt, dass Saros schon per se, ohne dass man was anpasst, irgendwie, weil es gibt keine Möglichkeit jetzt zu sagen, ich möchte auf dem oder jenem Schwierigkeitsgrad spielen, wie man das kennt, also keine Stufen. Aber Hausmarker hat sich dazu entschieden, das Spiel on top noch leichter zu machen für all jene, die es wollen, und zwar auf 2 Arten.
Auf drei Arten, aber ja.
Okay, dann sprechen wir über die.
Ja.
Da ist zum einen, schaltet man dann relativ früh bei Primary, dieser KI-Maschine, die in der Basis von der Decke kommt und wo man in die Level gehen kann, schaltet man die sogenannte Modifikation frei. Das war für mich ein ganz großer Fremdkörper, den ich nicht verstanden habe. Warum Hausmarke mir hier anbietet, auf einer, wenn man so möchte, wie auf einer Waage zu sagen, du kannst links Vorteile freischalten, wie zum Beispiel, du machst mehr Schaden, du kriegst weniger Treffer. Die Verderbnis breitet sich nicht so schnell aus. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, musst du dafür aber auch, damit das Ganze in der Balance bleibt, Nachteile akzeptieren. Also, du findest kein Halkion, das ist diese recht seltene lila Energie. Du bekommst, wenn du zurück in die Basis kommst, weniger Lucenid ausgezahlt.
Die zweite Chance, dieses einmalige Wiederbeleben ist dann zum Beispiel weg, sowas.
Ja, richtig. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Das ist ja optional, das darf man nicht vergessen. Man muss hier überhaupt nicht rumspielen, irgendwas machen. Es ist ein optionales Menü, aber im Spiel selbst. Nicht irgendwo in der Steuerung, man muss nicht rausgehen, es ist mitten in der Spielwelt. Und das habe ich nicht verstanden, das war für mich auch so ein bisschen ein kleiner Immersionsbruch. Warum das da sein muss, ich habe es nicht kapiert. Und das macht das Spiel natürlich, wenn du das aktivierst, macht es das Spiel noch mal leichter.
Ja, die Sache ist, was ich gut fand daran, eigentlich finde ich es cool, dass man das Spiel individualisieren kann, und zwar innerhalb des Spiels, dass man nicht in dieses quasi gedanklich raus muss, sondern dass das da drin funktioniert. Man kann sich das Spiel ja auch schwerer machen. Das ist durchaus möglich. Und man kann es, ich sag mal, einfach nur individualisieren, indem man eben Vorteile und Nachteile ausgleicht. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Aber ich habe es auf der Story-Ebene nicht verstanden. Weißt du, weil das doch ein Teil dieser KI-Maschine der Firma ist. dass mich diese Maschine irgendwo hinbeamen kann, wo ich was freigeschaltet habe, okay, das kann ich verstehen. Dass ich da Informationen über Waffen bekomme und über Feinde, das kann ich auch verstehen. Aber das kommt auf einmal so ins Spiel wie ein Fremdkörper, der natürlich dafür sorgen soll, dass man das anpassen kann. Und wo ich dir recht gebe, da kann man, wenn man den dritten, vierten Run in ein bekanntes Gebiet macht oder so, kann man damit natürlich dafür sorgen, dass man sich auf etwas konzentriert. Oder man kann sich auch im Bosskampf einfacher machen, wenn man genau weiß, was man da gerade braucht. Ne? Also es ist natürlich eine Individualisierung, nur ich habe sie auf erzählerischer Ebene einfach nicht richtig begriffen.
Ich muss zugeben, dass ich das in dieser fantastischen Science-Fiction-Welt nicht, mir ist es nicht als Stolperstein aufgefallen, also nicht erzählerisch, einfach weil Science-Fiction, auch dass man irgendwo hingebeamt wird, ist ja eigentlich Schmarrn, so. Oder dass man ständig wiederkommt. Hm. So von daher.
Ja, ja, obwohl ich finde das sogar noch erklärbarer, wenn man das dann, also wenn man weiß, worauf das hinausläuft und so. Ja. Ich weiß, warum diese Modifikation drin sein soll. Ich hätte sie halt erwartet, tatsächlich als Menüpunkt im Menü Gameplay-Steuerung außerhalb des Spiels.
Ich vermute fast, dass ein Grund dafür ist, und das ist auch ein Vorteil davon, wenn das außerhalb des Spiels ein Menüpunkt ist, dann schalten die Leute das einmal ein und vergessen, dass sie es eingeschaltet haben und gehen und fassen das nie wieder an. Und ich glaube, das wollte Hausmark nicht. Ich glaube, die wollten schon, dass man guckt, wie man das spielen will, dass man es bewusst leichter oder schwerer macht und dann auch zurückgeht.
Ja, das ist ein Punkt. Da gebe ich dir recht. Ich wurde ja auch ich war ja auch neugierig. Ich musste es natürlich ausprobieren. Dieses Hin und Her. Und es ist ja so, es verlangt schon eine gewisse Balance.
Ich würde dem schon gerne noch anfügen, dass ich das positiv sehe, aber ich mag es gar nicht sehr, das System. Denn, man kann das Spiel sehr schnell sehr, sehr leicht machen. Und dann ist so ein bisschen die Luft raus. Ich hatte ein bisschen mit experimentiert. Ich hatte es mal schwerer, mal leichter gemacht. Und irgendwann hatte ich es so eingestellt, nach anderthalb Stunden merke ich, okay, mir passiert hier gar nichts. Und der ganze Witz war irgendwie weg. Und dann verliert das Spielerische was, die Herausforderung was, die ich ja will. Also ich möchte die in diesem Spiel. Ich will, dass das Spiel fordernd ist. Und die Welt verliert auch was von ihrer geheimnisvollen Gnadenlosigkeit. Das gehört ja dazu. Und wenn das weg ist, dann fehlt was Entscheidendes. Und das finde ich schade, dass man das über ein System, was dir vermittelt, das gehört dazu, so leicht machen kann, dass man quasi nicht merkt, dass man sich das Spiel so ein bisschen vielleicht, kaputt macht im schlimmsten Fall.
Jetzt weiß ich auch, warum du dich bei den Bossen nicht bewegen musstest, Ben.
Nein.
Nein, Scherz beiseite. Also ich habe es ausprobiert und dann immer auf Null gelassen und nicht mehr benutzt. Ich hatte keinen Bock drauf. Mhm. Und das, was du beschreibst, stimmt schon. Hausmarke wollte offensichtlich, ist ja klar. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auch zu dem, vielleicht zu dem Spielepolitischen dahinter. Sie sind mit Returnal zu einem Sony-Studio geworden und können sich bei der, sag ich mal, bei den Produktionskosten, die sie jetzt haben, mit den 100 Mitarbeitern, mit all denen, die beteiligt sind, muss sich das Ding natürlich viel besser verkaufen als Returnal. Returnal hat sich, wie gesagt, man geht davon aus, unter 2 Millionen. Das ist im Kontext der PlayStation-Studios sehr wenig. Es war also abzusehen, dass dieses Saros, darüber hat man ja schon im Grunde nach den ersten Informationen so ein bisschen spekuliert, dass dieses Saros leichter wird, toleranter. Und wir haben ja gerade analysiert, dass schon die Hauptspielmechanik, die ist schon eigentlich toleranter als jene in Returnal. Wir haben vorhin die zweite Chance erwähnt. Du bekommst hier eben die Möglichkeit, nach dem Tod direkt an der Stelle weiterzukämpfen. Das ist ein Luxus, den hatte man in Returnal nicht.
Doch, gab's da auch, aber das musste man sich jedes Mal erst aufs Neue verdienen in jedem Run. Also das war automatisch immer da. Ja, also es ist so ein typischer Punkt, an dem Saros einfach dir das weniger gnadenlos ist, ein bisschen mehr entgegenkommt.
Du musst weniger Wiederholung investieren, zumal ja auch hinzukommt, dass bei der Entwicklung der Attribute, der drei Fähigkeiten, dass auch die permanent sind. Du startest nicht immer wieder bei Null. Ja. Das, was du freischaltest in deinem Entwicklungsbaum, ist permanent. Allerdings setzt dir Returnal dann den Boss als großes Stoppschild da erstmal hin. Wenn du den Boss nicht besiegst, kannst du weitere Fähigkeiten nicht entwickeln. Und da dachte ich am Anfang auch, hey, oh, ist das nicht ein bisschen zu hart, dass man das mit dem Boss koppelt? Aber das gehört auch zur Progression, denn manche Bosse schalten ja auch bestimmte Fähigkeiten dann frei. Ich habe es dann als, also ich habe es dann als okay empfunden. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, diese Modifikation macht das, die Spielmechanik, die ja ohnehin schon ein bisschen toleranter ist, macht sie dann nochmal leichter. Verlangt zwar eine gewisse Balance, du musst Nachteile hinnehmen, aber da gibt's, sage ich mal, Möglichkeiten, dass der Vorteil einfach viel spürbarer ist. Mhm. Und on top gibt es jetzt noch im Spielmenü, also außerhalb der Welt, im Steuerungs- und Spielmenü unter Gameplay irgendwo, gibt's die Möglichkeit zu sagen, dass du sogar das Negative komplett abschalten kannst innerhalb der Modifikation. Und dann kannst du dir im Grunde einen Story-Modus aktivieren. Das heißt, du, selbst wenn du gar keinen Bock auf irgendeine Action hast, kommst du durch dieses Saros durch. Also das sind dann schon Hebel und das ist ein Komfort und ein Service, den man natürlich so noch nicht kannte. Ich verstehe, warum Hausmark das macht. Denn es gab viele Leute, ich habe auch gesprochen mit einigen, die jetzt sogar routinierte Spieler waren, die sagten, ja, Returnal macht mich voll an, finde ich geil, aber irgendwann nach ein paar Stunden habe ich aufgehört, weil ich hatte keinen Bock, immer wieder dasselbe zu machen und an der Stelle zu scheitern.
Ja.
Das habe ich oft gehört. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen rumgesprochen. Der Erfolg von Returnal hat natürlich auch so ein bisschen all das in die Welt gebracht und ich kann die Finnen verstehen, warum sie gerade jetzt als Sony-Studio eben versuchen, die Zugänglichkeit für diese Arcade-Action zu erhöhen. Und das haben sie natürlich mit Saros auch gemacht.
Ja, ich verstehe es natürlich auch. Wie gesagt, ich finde es auch nicht, plump als völlig leichten Schwierigkeitsgrad drüber geklatscht. Aber ich, für mein Empfinden gehen sie halt einen Schritt zu weit. Weil es schlecht erkennbar ist, ich finde, es fühlt sich an wie ein legitimer Cheatcode. Einige Sachen davon, wenn die Nadel eben immer noch im legitimen Bereich ist, aber so trotz des Spiels so leicht dann schon.
Ja, so kann man das interpretieren. Jetzt ist das natürlich so, jeder Spieler hat die Option. Ne? Vielleicht ist es bei mir deshalb nicht so ganz tragisch, weil ich das dann einfach ignoriert habe und weil ich aus der Vergangenheit weiß, auf dem Amiga, der Cheatcode für jedes Spiel, der war quasi immer so, also den hattest du. Du wusstest, dass du das aktivieren kannst. Also das war quasi normal, dass der irgendwo ist. Aber natürlich war der jetzt nicht in dem Sinne direkt im Spiel, obwohl es natürlich auch Kopien gab, die eben schon auf dem Cheatcode basierten. Wie soll ich das sagen? Ich bin aufgewachsen mit Arcade Action, die natürlich auch diesen Trainer-Modus hatte und die, wo das alles am Start war. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute das dann irgendwie abturnt, dass es alleine die Option gibt. Aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch eine Option ist und dass für manche Leute vielleicht auch einfach eine Hilfe ist, die dafür sorgt, dass sie eben dieses, das ja so viel zu bieten hat, über das wir gesprochen haben, Kulisse, Story und so weiter, dass sie dieses Spiel dann eben auch bis zum Ende erleben können. Ne?
Ja, ist vollkommen richtig. Es büßt halt, für mich büßt es einen Tick Coolheit ein, die Returnal hatte. Aber ja, es ist eine psychologische Sache zu einem großen Teil und ich bin durchaus Verfechter, ich bin Fan davon, wenn Spiele schwer sind und auch wirklich nur schwer sind, es ist cool, die zu spielen. Und es ist nicht ganz so cool, Returnal durchzuspielen.
Ja, ich weiß und das ist auch der Grund dafür, dass das eben kein Returnal 2 ist und eine Art Neuanfang für Hausmark, weil sie ein PlayStation-Studio sind. Sie wollen damit ja eine Trilogie begründen, eine Reihe. Ich würde mich freuen, wenn sie es schaffen und wenn die Verkaufszahlen gegenüber Returnal jetzt auch andere werden. Also, dass da das finanzielle Fundament da ist. Es ist tatsächlich kein Returnal 2. Denn da gebe ich dir recht, wäre das der Titel des Spiels, würde ich diese Modifikation und das, worüber wir gesprochen haben, dann würde ich es übler nehmen. Weil ich aber weiß, dass die in eine andere Richtung gehen, die auch so ein bisschen, und deswegen hatte ich Super Stardust erwähnt. Das war auch kein gnadenlos schweres Spiel, das mit dem Tod jetzt immer so umgegangen ist, sondern der explosive Flow stand da im Vordergrund. Und das gibt mir Saros zurück, selbst wenn ich jetzt die Modifikation komplett ignoriere, gibt mir Saros eher dieses im positiven Sinne leichtere Spielgefühl. Und der Unterschied auf der spielpolitischen Ebene ist vielleicht, Ich habe mich ja gefreut, dass From Software, Hidetaka Miyazaki, dass er gesagt hat, trotz der Tatsache, dass er so ein Druck war, nach dem Erfolg der Souls-Reihe und als Elden Ring dann raus war, haben Leute ja gefordert, dass From Software einen leichteren Modus anbieten soll, damit die auch das Ende sehen. Mhm. Und damals habe ich mich gefreut oder habe verstanden, warum Miyazaki gesagt hat, nein, damit würden wir einen Teil unserer Seele opfern. Denn diese Gnadenlosigkeit gehört zu diesen Spielen, die hat sie ja auch erfolgreich gemacht. Das sehe ich bei From Software komplett so wie du, im Grunde jetzt im Allgemeinen. Aber irgendwie kann ich für mich den Unterschied zur Hausmarke auch sehen, weil sie eben nicht diese Vergangenheit von Tod und Gnadenlosigkeit haben, die zum Erfolg geführt hat, sondern für mich in erster Linie den Flow der Arcade-Action. Und ich finde, sie kommen damit sogar wieder ein bisschen eher hin zurück mit Saros als mit Returnal. Obwohl das jetzt viel negativer klingt, als ich das meine.
Nein, nein, ich verstehe schon, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte Saros, glaube ich, näher an Returnal eingeordnet, quasi in der Beziehung. Und vergleiche es dann eher damit als mit den früheren Spielen.
Muss man ja auch, da kommt man ja nicht, das habe ich ja auch in der Rezension gemacht. Ich habe aber ganz bewusst diese Analyse der Schwierigkeit ans Ende gesetzt. Zum einen, weil ich diese Modifikation als Fremdkörper recht früh nicht mochte. Das wurde, glaube ich, jetzt deutlich. Und dann auch ignoriert habe. Und das Schöne ist ja, diese Option ist ja da. Trotzdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich es natürlich ausprobiert habe, ob mir das dann irgendwie was bringt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das erhöht doch tatsächlich, alleine wenn du den Schaden erhöhst oder deinen Schutz, und dann verzichtest du auf so Sachen wie, du sammelst eben kein Halcyon ein und du bekommst, wenn du zurückkehrst, weniger Lucenit. Sowas ist dann verschmerzbar.
Weißt du, was mir übrigens, was ich mir einfach nur gewünscht hätte, dass sie, von mir aus kann das System so bleiben. Ich verstehe, warum es da ist. Die Leute sollen das gerne nutzen, auch wenn ich nicht der größte Fan davon bin. Auch wenn es mir ein bisschen was aus dem Spiel rausnimmt. Was ich mir wünschte, ist, dass es so als allermindestes, dass es einen Anreiz gibt, das Spiel auf Normaleinstellungen zu spielen, also ohne Mods, oder vielleicht sogar einen gewissen Schwierigkeitsgrad einzustellen da, also quasi Nadel auf gewisse Weise ausschlagen zu lassen. Ich glaube, den gibt's nicht. Wenn's noch so was Kleines für gäbe, dass die Leute sagen können, hey, ich habe das hier. Und bitte nicht ein Achievement, weil ich hasse diese spielexternen Achievements. Irgendwas im Spiel, vielleicht ein Outfit oder was weiß ich, irgendwas Einfaches. Dann hätte ich so gesagt, okay, ich mache das so, weil es macht nämlich übrigens auch Bock, das Ding schwerer zu stellen. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Zweite Chance, wie gesagt, weg. Andere Sachen fallen mir jetzt gerade gar nicht ein. Also ich habe einige Kombinationen ausprobiert und es ist auch cool, das schwerer zu spielen. Dass man zum Beispiel viel schneller diese Verderbnis bekommt und die auch schwerer los wird. Dann muss man viel mehr in dieses System einsteigen und viel mehr Risiko eingehen. Das macht schon Laune.
Das stimmt. Also man kann sich das auch anspruchsvoller gestalten. Ich sag mal so, es gibt auch Situationen, wo du in ein Biom kommst, wo du nach dem Aktivieren der Sonnenfinsternis sofort eben von Verderbnisviechern attackiert wirst, sodass sie sehr schnell wächst. Und wo du nicht mehr so wirklich die Chance hast, das über die Energiewaffen richtig gut auszubügeln. Gerade wenn du noch nicht so viel Erfahrung in dem Biom hast, wenn du dich erstmal orientieren musst. Und da kann es natürlich Leuten helfen, die jetzt nicht diese selbstverständliche, für uns vielleicht, Disziplin haben, ein Level so lange eben zu spielen, bis man ihn meistern kann. Weil man sich eben Stück für Stück daran verbessert und weil man die Stellen kennt, weil man einfach Lust darauf hat auch. Aber diese Geduld haben wahrscheinlich so viele Leute da draußen nicht, und die könnten dann zum Beispiel in dieser Modifikation den Schaden durch Verderbnis runterziehen. Dass man den nicht kriegt. Und den eigenen Schutz erhöhen. Das heißt, die können diesen Sumpflevel ohne 10 Wiederholungen schaffen.
Ja, stimmt natürlich, gebt ihr völlig recht. Was mir, zwei kleine Sachen noch dazu, was mir Bock gemacht hat, fiel mir gerade ein, dass jeder Schaden, den man einsteckt, Verderbnis auslöst. Ist hart, aber ist cool. und das ist in dem Zusammenhang, weil du es gerade erwähnt hast, mit immer wieder spielen, das ist die dritte Erleichterung, die sie haben, die wir fast übergangen hätten, dass man, anders als im Eternal, kann man jedes Biom direkt anwählen, wenn man es einmal freigeschaltet hat. Also sobald man Boss besiegt hat, kann man sofort in das Biom dahinter jedes Mal wieder springen, wenn man stirbt. Man muss nicht drei Level durchgehen, bis man mal am Endboss ist quasi.
Wenn wir ehrlich sind, bei allem Respekt gegenüber unserer Durchhaltekraft und unserer Lust auf Returnal. Hat das irgendwann, hat's mich auch genervt. Also man musste sich ganz schön überwinden. Und ich empfinde das hier als positiv, dass ich dann in die Level gehen kann.
Das empfinde ich auch als sehr positiv. Die Level sind ja immer noch lang genug, ne? So ist es.
Eben, sie sind lang genug. Du hast den Wechsel der Finsternis. Es ist so, es ist ganz komisch, dass ich sagen würde, wenn From Software das macht, auf diese Art, mit so einer Modifikation im Spiel, fänd ich das richtig scheiße. Ich würde es sogar doof finden, ich würde es okay finden, wenn es Schwierigkeitsgrade geben würde, als Option für Leute einfach, weil und wenn From Software aber sagen würde, so, das hier ist die normale Schwierigkeit, ihr könnt es auch da drunter spielen, aber dann, finde ich, würde ich von From Software erwarten, dass sie den Leuten auch irgendwie was wegnehmen.
Ich weiß naja, es nicht. Oder denen was geben, die es halt eben schwer spielen, oder? Das wäre doch.
Ich glaube, das ist auch das, was du vorhin meintest, dass du es eher akzeptieren könntest, wenn Hausmark dann eben auch sagen würde, okay, ihr macht das auf dieser Waage in der Modifikation so leicht. Dann bekommt ihr eben nicht nur diese Nachteile in der Spielmechanik, die muss man ja aktivieren, aber dann, weiß ich nicht, dann könnte das wahre Ende nicht freischalten oder dann.
Das wär zu hart. Ich finde wirklich kleine Belohnungen, vielleicht ein kleinen Storyfetzen oder keine Ahnung, für die, die es hart spielen, das würde schon cool sein.
Jetzt haben wir diese Modifikationen aus verschiedenen Perspektiven kritisiert, Ben. Wir wissen aber beide, worauf die Story hinausläuft. Wir haben das Finale erlebt. Ohne jetzt was spoilern zu wollen, möchte ich dir doch nochmal die Frage stellen, ob das vielleicht nicht sogar eine Metaebene sein kann, dass der Spieler genauso wie die Figuren in der Story die ja Stimmen hören, die von dem Planeten beeinflusst werden und die zu tun haben mit Gier und Wahnsinn und die bestimmten Zielen folgen, die sehr egoistisch sein können, ob nicht der Spieler auf der mechanischen Ebene, indem er mit diesen Modifikationen spielt, also sich mächtiger macht, seiner Gier folgt, seinem Egoismus vielleicht, hey, ich will schnell durch diesen Level, kann das vielleicht auf der Metaebene dann doch die Erklärung sein?
Also, ich meine, wie man was liest, es lässt sich jedem selbst überlassen. Von daher passt das da rein. Du hast völlig recht. Und man kann es nicht spoilern, aber ich finde, es passt da rein. Die Sache ist natürlich, dass Hausmark, und jetzt weiß ich gerade nicht, wer es war, hat, glaube ich, gesagt, dass sie erst relativ spät in der Entwicklung kam, diese Mods einzubauen. Also vermute ich, dass das nicht unbedingt deren vordergründige Intention ist. Aber ich finde, deshalb hatte ich das vorhin auch so ein bisschen angedeutet, dass man dieses Spiel, ich lese das ja alles so, dass nicht ganz, oder dass es deutungsoffen ist, ob was eigentlich real ist und was vielleicht metaphorisch gemeint ist. Und in dem Sinne kann man das genauso lesen, ja.
Vielleicht spricht da auch ein bisschen der Fan aus mir, der verzweifelt versucht, diesen Fremdkörper narrativ einzubinden. Und wenn ich ehrlich bin, wenn sie es auf diese Art gewollt hätten, die ich jetzt nicht ausschließen möchte, dann hätten sie es natürlich einen Ticken deutlicher machen können. Auch, ne?
Ich vermute, dann wäre es klarer oder anders kommuniziert.
Ja.
Aber unabhängig davon passt es trotzdem rein. Tatsächlich. Also sehr gut sogar. Mhm. Erstaunlich gut.
Okay, dann hätten wir jetzt auch die Metaebene der Modifikation zumindest mal in die Welt gesetzt.
Wollte ich gerade sagen, als erster aufgemacht, ja. Das ist doch schön.
Okay, mal schauen, was daraus wird.
Ja.
Ja. Wer weiß, mal abwarten, was jetzt passiert. Saros ist ja gerade frisch raus. Ich habe jedenfalls, trotz der Tatsache, dass das auch mein größter Kontrapunkt ist, diese Modifikation. Ich habe es vielleicht dann nicht ganz so negativ gesehen, weil ich es nicht benutzt habe und nur kurz ausprobiert habe. Also was das Spielgefühl angeht, konnte mich das nicht runterziehen. Und ich fand das Finale auch einfach nur klasse. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Dass das letzte Drittel nochmal so auffährt und ich habe das sehr, sehr genossen und wünsche mir jetzt einfach, dass Hausmark daran anknüpft, weil ich kann mir vorstellen, dass man innerhalb dieses Universums noch so einiges erzählen kann. Wie geht's dir damit?
Ja, fände ich auch cool. Sie lassen ja, wie gesagt, sie lassen noch sie lassen ein bisschen was offen. Also sie lassen, ich finde, sie erzählen nicht alles komplett aus. Sie lassen Dinge offen, die interessant sind, die man vertiefen könnte. Und du hast recht, alleine in dieser Welt gibt es noch so viel. Also das meine ich hauptsächlich. In der Welt gibt es noch so viel zu entdecken und herauszufinden. Da erfährt man zwar viel und die ist greifbar und plastisch, aber da ist noch mehr, da ist noch viel mehr. Und das finde ich gut, dass die so ein bisschen fern, geheimnisvoll, drohend bleibt.
Und wo ich noch gar nicht mitreden kann, ist, dass, weil ich meine Rezension verfasst habe nach dem Finale, danach bin ich wieder ins Spiel gegangen. Man kann auch danach weiterspielen. All das, was man innerhalb der Biome noch nicht gefunden hat, kann man also versuchen zu entdecken oder zu sammeln, wenn man möchte. Und wenn ich den Satz richtig verstanden habe, der da fiel am Ende, kann man auch versuchen, nach dem Finale die Story noch in eine andere Richtung zu bringen. Aber jetzt muss ich sagen, da kann ich nicht mitreden, weil ich das noch nicht gemacht habe. Das ist noch zu früh. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja da noch eine gewisse Art von Konsequenz, je nachdem. Das kann ich jetzt aber noch nicht beantworten, weil es zu frisch ist.
Mach mal.
Ja, ich spiele weiter.
Was ja cool ist, diese ganzen direkt die Bosse schalten ja nicht diese neuen Bewegungssachen frei, die erhält man ja Schritt für Schritt, die bekommt man dann einfach nach den Bossen, kurz danach jeweils. Die hat man nicht vom Start weg, man sieht aber vom Start weg, dass es Punkte gibt, die man gar nicht erreichen kann. Das ist nicht viel, das ist hier mal ein Raum mit einer Waffe oder halt diesen zufällig verteilten Belohnungen, die man da findet. Aber allein dafür lohnt sich schon, in die Level zurückzugehen und zu gucken, hey, wohin führt das denn, wo ich da jetzt hin kann, was ich vorher noch gar nicht erreichen konnte.
Ja, und ich finde, dass Spielmechanik und Ästhetik hier einfach die so große Stärken sind, dass ich auch so unabhängig von den Dialogen oder von dem, was da mit Arjun passiert, dass ich sehr gerne in diese Level gehe und mich da entweder noch Sachen erkunde. Es gibt ja auch kleinere Rätsel, das haben wir jetzt vielleicht nicht erwähnt, aber manche verschlossene Räume kann man halt öffnen, indem man irgendwo versteckte Schalter findet. Die sind meist in der Umgebung, aber ab und zu geht es da eben auch ein bisschen um Suchen und Finden. Man muss auch relativ schnell sein, wenn sich irgendwo Gatter niederlassen und man nach links oder rechts schlüpfen könnte. Also es gibt schon Möglichkeiten, die dann auch so diesen Erkundungspart intensivieren. Aber ich bin einfach auch gerne so in dieser Welt unterwegs, dass ich, und das ist nicht oft so nach einem Finale, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, hey, ich gehe da nochmal gerne rein und schaue mir was an.
Ja, das hat, ja, unabhängig vom Finale. Du hast es auch schon beschrieben, ich bin so oft stehen geblieben und einfach nur geschaut, obwohl ich schon dreimal da war. Sieht wirklich so verdammt gut aus und es ist so cool, da zu sein.
Ja, und es gab ja viele ansehnliche Spiele, weil die Unreal Engine 5 gerade überall genutzt wird. Jetzt hat Hausmarke für Returnal noch die vierte Variante eingesetzt und man merkt den Schritt nach vorne an allen Ecken und Enden. Jetzt nutzen sie auch Unreal Engine 5, aber das sieht einfach noch deutlich besser aus, finde ich, als das, was ich zuletzt gesehen habe, unter anderem in Clair Obscur, Expedition 33, das ja auch in diese Fantasy-Richtung geht. Auch in dieses Düstere. Du hast auch so ein bisschen, du kannst es vergleichen mit Elden Ring in manchen Situationen. Aber da hat das nicht so prägnant gewirkt wie hier. Und das ist jedenfalls für die Finn jetzt ein ganz neues Level. Also jetzt sind sie wirklich auf dem AAA-Niveau, wo ich sie damals schon aufgrund der Spielmechanik mit Returnal gesehen habe. Aber jetzt sind sie da, glaube ich, auch hinsichtlich der Produktionsqualität.
Also technisch hätte ich sie auch in Returnal da gesehen. Ich habe ja Returnal all die Jahre immer gespielt. Ich habe es auch jetzt nochmal gespielt. Es ist immer noch ein verdammt gut aussehendes und gut klingendes Spiel. Aber trotzdem ist Servos ein Schritt weiter. Ja, eindeutig. Gehört zu den schönsten Kulissen, die man dieses Jahr und auf lange Zeit sehen wird.
Wie hast du denn Servos final bewertet?
Dem Höchstwertung gegeben.
Ja, das heißt, die Schwachpunkte, die du ja auch erwähnt hast, für dich jetzt zum Beispiel innerhalb der Figuren oder des Storytellings oder auch was die Modifikation, die Schwierigkeit angeht, die waren jetzt nicht so relevant für dich, dass du sagst, hey, das hat's runtergezogen.
Die waren insofern relevant, als dass zwischendurch war ich mir sogar relativ sicher, dass das keine, wir haben ja 5 Sterne maximal, dass es keine 5 Sterne sind. Wie gesagt, das Dialog rumstehen hat's für mich schon entzaubert streckenweise. Der Punkt ist aber einfach, dass zu 99% der Zeit ist man in dieser famosen, großartigen Welt unterwegs, die geheimnisvoll, immersiv, gewaltig, drohend ist, also einfach fantastisch, dazu die Gegner, die Action. Das, was das Spiel ausmacht, wenn man es nicht zu leicht stellt, in meinem Fall, ist einfach immer, immer großartig. Und eine kleine Sache war noch, das nur kurz, bevor die ganzen Systeme richtig ineinander greifen, Sarah bzw. Hausmark lässt dir als Spieler Zeit, die kennenzulernen. Und die greifen am Anfang deshalb noch nicht so gut ineinander. Ich habe dann manchmal, habe ich in den ersten zwei Biomen rumgestanden und Kugeln aufgesaugt und dachte mir, das ist aber ziemlich langweilig, weil da einfach nichts passiert. Die Gegner schießen diese Kugeln, du saugst die auf, du schießt, bäm. Das kommt dann alles erst später zusammen. Aber wenn das einmal zusammenkommt, das passiert ja nicht erst am Ende, dann ist das Spiel einfach wirklich audiovisuell, spielerisch, in dem, was es machen muss, so, so gut, einfach das Beste. Es ist ja auch das Einzige, was sich so spielt. Und deshalb war für mich klar, dass es dann 5 Sterne sind.
Und mir geht's auch so. Ich habe ja Returnal damals nicht die Höchstwertung gegeben. Trotzdem war es mein Spiel des Jahres, weil es eben so kurz davor war. Und auch Saros ist für mich sehr gut bis ausgezeichnet und erreicht nicht mehr diese Einzigartigkeit von Returnal, weil das ja aus dem Nichts kam, ne?
Ja.
Mit der Verbindung. Nur Saros ist wieder so ein Beweis dafür, dass man aus diesem Fundament eben etwas machen kann, das dann eben noch besser unterhält. Zumindest ich wurde diesen kleinen Tick mir, also für mich trifft Saros mitten in dieses goldene Herz, also diese Mitte, diese Liebe für die Arcade-Action, die ich habe, für dieses Explosionsgewitter und diese Hand-Auge-Koordination und auf der anderen Seite diese literarische Ebene auch noch. Also, dass sie sich an einer Geschichte aus dem Ende des 19. Jahrhunderts orientieren und einer Gestalt der Weird Fiction und das Ganze auf so eine Ebene bringen, dass ich sagen würde, hey, das implodiert nicht in einem kosmischen Trash am Ende, sondern dass das fusioniert richtig, richtig gut, sodass ich mir den kompletten Abspann angeguckt habe. Und das, also wie bei einem der ganz großen Abenteuer, die wirklich nachhallen. Von daher ist Saros für mich ein Schritt nach vorne für Hausmark. Und ich hoffe, dass sie daran weiter anknüpfen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das, was an kritischen Punkten jetzt von uns so ein bisschen en Detail besprochen wurde oder auch eben auch mit der Balance, mit der Schwierigkeit, dass sie das natürlich sacken lassen werden und in irgendeiner Form darauf eingehen noch. Aber am Ende kann ich deiner Höchstwertung auch nur zustimmen. Ich würde dem, also bei mir ist es auch eines der besten Spiele der letzten Jahre tatsächlich. Und jeder, der Returnal in irgendeiner Form mochte, aber auch jeder, finde ich, und das ist der Unterschied zu Returnal, der Bock hat auf dieses explosive Spielhallengefühl innerhalb einer großen dämonischen Welt, auch der kann hier in Saros wirklich überaus glücklich werden am Controller.
Ja, sehe ich. Du hast vollkommen recht. Es fühlt sich ja auch einfach, das will ich noch erwähnen, weil mir das immer so wichtig ist, es steuert sich butterweich und präzise. Das ist ein Traum, dieses Spiel einfach nur quasi anzufassen, finde ich. Das macht immer viel aus. Also sie treffen wirklich in den Kern dieser Arcade-Action und sind erstaunlicherweise doch wirklich noch immer noch die einzigen, oder? Die wirklich so quasi klassische Arcade-Action und Third-Person-Shooter so vereinen.
Jetzt könnte man natürlich sowas einschmeißen wie Doom.
Ja.
Aber das hat natürlich, anders. Das stimmt, aber es versucht Ähnliches. Also zumindest beim letzten Mal sind sie ja gescheitert mit dem Versuch, eben genau das im Mittelalter zu machen. Das hat nicht funktioniert, aber Doom Eternal war ja auch schon, was das angeht, so ein bisschen. Also Leute, die Lust auf Hand-Auge-Koordination in großen Welten haben mit Action, Schulter sich gegen Dämonen, die wurden da auch einigermaßen abgeholt.
Das stimmt. Ja, vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen zu sehr von dem Kugelgewitter verleiten, was so klassischer Shoot'em-up ist.
Richtig, da hast du recht. Und das ist auch wichtig. Das gibt's nur hier. Das gibt's nur in Saros. Und ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten Teile und hoffe, dass ihr bei diesem Talk mit Überlänge auch die ein oder andere interessante Information noch über Saros finden konntet. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.